da kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Jetzt kommt Werbung. Der Partner dieser Folge ist Allianz Global Investors. Sie kennen das Haus, wir haben einen echten deutschen Global Player als Partner. Allianz Global Investors ist als führender aktiver Asset Manager und damit sehr gut passend zum großen Bild, mit mehr als 600 Investmentspezialisten an über 20 Standorten weltweit aktiv und verwaltet knapp 560 Milliarden Euro. Der Investmentstil ist langfristig und nach vorne gerichtet und man hat Kompetenzen natürlich an den liquiden Märkten für Anleihen, Aktien und alles, was an der Börse handelbar ist, aber auch an den Märkten für Private Equity und Private Debt. Das wird in der Family Office Szene sehr wohlwollend wahrgenommen. Wer das Vermögen seiner Kunden also langfristig schützen und mehren möchte, wie Allianz Global Investors, agiert nachhaltig und treibt einen wirtschaftlichen positiven Wandel voran. Das können Sie sich gerne genauer anschauen unter www.allianzgi.de/nachhaltigkeit. Und wer sich wie ich für langfristige, säkulare Themen interessiert, der findet bei Allianz Global Investors viele Spezialitätenfonds und viele Themenfonds, die das eigene Portfolio voranbringen und als Portfoliobaustein in kleinen und in großen Vermögen helfen können. Besonders spannend finde ich auch den Bereich zum Thema Disruption. Schauen Sie einfach mal bei allianzgi.de nach. Vielen Dank für diese Partnerschaft. Und jetzt geht's weiter mit dem großen Bild. Investieren birgt Risiken. Ganz herzlich willkommen zu Folge 128, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazins, liebe Hörer und Hörer unseres kleinen therapeutischen Kapitalmarkt-Podcasts. Willkommen zum großen Bild oder wie mein Gast sagen würde, willkommen zu einer Sonderspezial-Extra-Deluxe-Ausgabe. Natürlich hören Sie jetzt schon, von wem ich spreche. Ich spreche von Oliver Morath, dem Finanzgourmet. Der ist heute mein Gast und er hat einen Mitbringsel dabei. Das heißt, wir sprechen zu dritt. Er hat Alexander Kapfer dabei. Er ist der Fondsmanager des Quad Makro Fonds. Warum ist das interessant? Weil Oliver Morath richtig viel zu erzählen hat über seinen Weg vom großen Flaggschiff und dem großen Schlachtschiff Flossbach von Storch hin zu einer kleineren Boutique mit einem größeren Gemischtwarenangebot. Und die große Frage ist, wie man die richtigen Partner findet, um mit solchen Fonds überhaupt einen Vertrieb zu organisieren. Das ist sein Thema, aber mit Alexander Kapfer, und da sind wir beim ursprünglichen, originären Sinn dieses kleinen Podcasts, sprechen wir erstens über die Märkte, aber auch über seinen Multi-Asset-Fonds. Und die werden sich fragen, was macht denn ein Multi-Asset-Fonds in dieser Phase oder in dieser Zeit? Ist es überhaupt noch lohnenswert? Ja, wenn man das Risikobudget, das man seinem eigenen Vermögen zugesteht, einem aktiven Manager anvertraut, der beispielsweise in der Weise des Quad-Makrofonds agiert. Das ist keine Anlageempfehlung. Wir diskutieren aber, in wie man sozusagen durch aktives Management zwischen den einzelnen Assetklassen, also durch wirklich aktive taktische Asset Allocation und durch Vorausschau und aktives Management Risiko aus liquiden Vermögen rausnehmen kann und wie man zum Beispiel für ein vergleichsweise geringes Risikobudget eine relativ hohe Aktienquote nehmen kann. Und beide, sowohl Oliver Morath als auch Alexander Kapfer, sind hoffentlich nicht zum letzten Mal Gast in diesem Podcast gewesen, weil der Rundgang im Maschinenraum von Alexander Kapfer richtig spannend ist. Jemand, der querdenkt, der langfristig denkt und der weit weg vom Konsensus und von irgendwelchen Benchmark-Allokationen denkt. Man kann viel lernen, egal wie man investiert, egal was man investiert. Ein toller Gesprächspartner und Oliver Morath sowieso. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Vergessen Sie aber nicht, das werden wir während des Podcasts auch die ganze Zeit sagen, sich bitte auch den Finanzgourmet anzuhören. Sie werden feststellen, der Prominenz- und Glamour-Faktor beim Finanzgourmet steigt und steigt. Das hat mal ganz harmlos angefangen, ging dann los, so ein bisschen spektakulärer mit Aufmerksamkeit der Bild-Zeitung mit Carsten Maschmeyer und ging dann weiter mit Kai Diekmann und Lenny Fischer. Ein tolles Lagerfeuergespräch und jetzt ist Markus Koch angekündigt. Also richtig spannend, aber eine ganz andere Färbung. Das wird uns der Finanzgourmet auch nochmal ausführlich erklären. Viel, viel Spaß, genießen Sie es. Das Gespräch dauert, weil wir zu dritt sprechen, wieder ein bisschen länger. Aber Sie haben ja sowieso Zeit und Sie nehmen sich die Zeit. Dafür vielen Dank. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns. Wenn Sie eine gute Bewertung da lassen, hilft uns das. Dafür herzlichen Dank und jetzt viel, viel Spaß. Und jetzt wird's im großen Bild familiär. Ich begrüße aus dem Haus Private Banking Magazin den Finanzgourmet. Oliver Morath, lieber Oliver, grüß dich, herzlich willkommen im großen Bild.
Herzlichen Dank für die Gegeneinladung, lieber Christian.
Und ich begrüße dein Mitbringsel, dein Gastgeschenk, Alexander Kapfer. Herzlich willkommen, Herr Kapfer.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Sie sind insofern ein Gastgeschenk, als dass wir, das haben Sie vielleicht gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, in einem Finanzgourmet-Gespräch, in dem ich zu Gast war, gesagt haben, Oliver Morath bringt mal einen Portfolio-Manager mit aus seinem Maschinenraum und wir besprechen, was da so im Maschinenraum passiert. Und ich freue mich riesig drauf. Wir werden mal die, die Vermarktungstaktik eines kleineren Hauses gegenüber der größeren abgrenzen und versuchen zu verstehen und dann auch zum allerersten Mal in diesem großen Bild ein Investment Case besprechen. Das wird kein Werbeblock, aber wir wollen mal methodisch versuchen, wie ein bestimmtes Anlagevehikel funktioniert. Und das können wir jetzt direkt mit dem Portfolio Manager machen. Und wir besprechen den Squad Makrofonds. Was das genau ist, das erklären wir mal auf der Zeit und lernen hoffentlich ganz viel dabei. Ich möchte aber jetzt im ersten Teil, wo wir uns hier schon so jovial rumduzen, lieber Oliver. Meinen Hörern sagen, sie können die Krawatte anlassen. Es bleibt fachlich, aber der Finanzgourmet ist ein wichtiges und tolles Mitglied unserer Private Banking Magazin Podcast Familie. Ich glaube, lieber Oliver, du warst die Nummer 2 und es sind unserem Beispiel ganz viele andere gefolgt. Seit wann machst du den Finanzgourmet?
Jetzt seit knapp 2 Jahren. Seit knapp 2 Jahren. Wir sind, glaube ich, bei der 58. oder 59. Folge angekommen. Und das war auch tatsächlich eine Reise, die wir da gemacht haben. Gestartet mit einem Totenkopf-Logo, gezeichnet von meiner Tochter und mittlerweile mit der Caro Zalkas als Co-Host im Podcast. Also das war auch ein echt spannender Ritt, den wir da die letzten 2 Jahre hatten. Mit wirklich spannenden Gästen auch.
Das kann ich nur bestätigen. Ich nehme immer so ein bisschen wahr, es gibt den Podcast Finanzgourmet, der zur Finanzkolumne Ruth und Wies gehört. Mhm. Oder ist das nicht mehr der Fall? Ist das noch der Fall? Ich habe sozusagen den Eindruck, aber ich verstehe es nicht, da gibt es ein Universum von Publikationen. Und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie wir uns da mit dem Podcast der Finanzgourmet einsortieren.
Christian, das ist eine wirklich gute Frage und ich glaube, in der nächsten Folge wird auch der Einspieler das erste Mal ohne die Kolumne auftauchen, weil tatsächlich bin ich gestartet damals, als ich die Wege von Flossbach von Storch und mir getrennt haben, hatte der Malte Dreher von Das Investment Chefredakteur und vor allem vom Private Banking Magazin der Chefredakteur, hatte die großartige Idee, dass Sie gerne im Heft ein bisschen was über Wein machen würden und da war ich halt prädestiniert dafür, das zu machen, weil ich es eben nicht nur gerne trinke, sondern auch viel unterwegs bin und dann sind wir mit der Kolumne gestartet, aber irgendwann habe ich selber gemerkt, dass ich eigentlich, jetzt wird da Alex wahrscheinlich sehr laut lachen, dass ich viel lieber rede als schreibe. Und dementsprechend ist das dann eben so entstanden, dass ich mit der Idee auf den Malte zugegangen bin und gesagt habe, oh, Malte, ihr lass uns doch einen Podcast machen. Und dann haben wir da ja, fast ein halbes Jahr dran rumgetüftelt und dann sind wir gestartet. Und dann ist die Kolumne eigentlich versunken. Dann gab es die nicht mehr, sondern ich hatte den ganzen Fokus auf das Thema Finanzgourmet-Podcast. Und schönerweise gab es aber eben auch das Feedback, Oliver, das finden wir alles prima, das macht auch Spaß, aber das Thema Wein kommt jetzt zu kurz. Und deswegen haben wir dann eben kürzlich noch den Podcast Weinlesen ins Leben gerufen, wo ich mit der Steffi Döring gemeinsam in 15 Minuten alle zwei Wochen das Thema Wein der Community näher bringe.
Also erstmal kurze Audiodeskription. Alexander Kapfer hat gelacht, aber leise, als er lachen sollte. Zweitens, du bist jetzt quasi multiple unterwegs. Das heißt, du machst einen zweiten Podcast. Mhm. Wo findet man den? Auch beim Private Banking Magazin?
Ist auch beim Private Banking Magazin, ja. Ist auf allen Plattformen und ist einfach nur ein Weinthema, wo Stefanie Döring, und zu Stefanie Döring vielleicht ganz kurz ein paar Worte. Sie hat lange, lange Jahre für Gordon Ramsay Restaurants eröffnet und war da Chefsommeliere und ist heute wirklich kurzform. Ihr gehört der St. Pauli Weinladen, ist einer der erfolgreichsten Weingeschäfte. Sie ist eine absolute Topfrau vom Fach, wenn es um das Thema Wein geht. Und also wenn ich ganz ehrlich bin, ich moderiere das. Sie ist diejenige, die dem Publikum das Thema Wein näher bringt und hin und wieder schmeißt sie mir auch einen Schnipsel hin, dass ich mal was dazu sagen darf, was ich mag. Aber das ist eher ein Moderationsjob, als dass ich das Thema Wein da.
Aber wenn du dieses Weinthema schon ganz lange sozusagen als roten Faden bei deinem Finanzpodcast, aber jetzt bei dem reinen Wein-Podcast hast, bist du in der Lage, und du arbeitest ja im Vertrieb, diese ganzen Vokabularien einzusetzen und die farbige und plastische Beschreibung von Weingeschmacksstrukturen aus dem Stegreif einzubringen. Also wenn du einen Wein trinkst, dann sagst du schon, wie automatisiert der schmeckt hine am Gaume, wie musierte Ananas oder sowas in der Richtung.
Also das ist schön, dass du jetzt auch direkt ins Pfälzerisch gegangen bist, weil das ja meine Lieblingsregion ist. Das war hessisch. Okay.
Na gut. Den Spruch habe ich in Rheinhessen gelernt.
Also lass es mich mal so sagen. Ich trinke sehr gerne Wein und ich mag auch das Thema Wein. Aber ich finde, es gibt ganz viel Affektiertes um das Thema Wein. Und es ist, ich gehe mit dem Thema lieber so um, den Leuten zu erklären, warum eine Region schön ist, was es dort für Weine gibt, welche Weingüter man besuchen soll, welche Trauben besonders spannend sind. Und ja, wenn ich einen Wein probiere, habe ich auch eine ganz gute Trefferquote, dass ich sagen kann, ist ein Rotwein oder ein Weißwein. Und ich habe auch eine ganz gute Quote, dass ich eine Frucht oder Leder erschmecken kann. Ich glaube, das ist ein Übungsprozess und ich habe auch ein paar Seminare gemacht zu dem Thema. Aber also wenn ich das jetzt mit der Steffi Döring vergleiche, das ist so, wie wenn ich mich mit Lothar Matthäus zum Thema Fußball vergleichen möchte. Also ich habe auch mal gegen den Ball getreten, aber für Bundesliga reicht's halt nicht.
Genau, wir haben übrigens vereinbart, wenn die Themen uns heute zu doof wären, sprechen wir einfach über Fußball. Ich habe aktuell Heidenheimer Festwochen und der Oliver möchte, glaube ich, auch noch einiges zum FC Bayern sagen. Das können wir noch kurz als Themenblock einbauen.
Und schon lacht der Alex wieder.
Genau, diesmal sogar laut.
Dann reden wir aber auch über den FC Köln.
Ja, gerne.
Aber Herr Kapfer, wo stehen Sie fußballerisch?
Ich bin in München geboren, ich wohne in München und dann sogar in der Säbener Straße aufgewachsen.
Ach, Sie sind 60er, also.
Genau.
So ist gut. Ja, hätte ja auch Unterhaching sein können.
Ja.
Sehr gut, okay. Dann würde ich vorschlagen, Oliver, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz so ein paar Highlights aus dem Finanzgourmet, damit alle Hörer, die den noch nicht abonniert haben, und machen Sie das bitte, mal so ein Verständnis dafür bekriegen, warum sie ihn hören sollten. Was lernt man, was für Einblicke bekommt man, okay. Was sind die Themen, Du hast große Aufmerksamkeit bekommen mit deinem Gespräch, über das Gespräch mit Carsten Maschmeyer. Da habe ich nachher noch ein paar Fragen zu, aber sogar die Bild-Zeitung hat es aufgegriffen. Das ist doch eine Ehrung der besonderen Art. Was ist so das Thema in deinem Podcast und wer hört dir zu?
Okay. Wir haben, als wir gestartet sind vor 2 Jahren, hatten wir einen ganz klaren Fokus auf rein Leute aus der Branche. Als Beispiel, da hatte ich den Rolf Krekeler da, der bei der Atrax mit seinem Team der Gatekeeper für die Empfehlungsliste ist. Das war ein unglaublich schöner Podcast, weil da ganz viel Privates von dem Rolf preisgegeben wurde, aber eben auch, wie die Atrax arbeitet, wie so eine Empfehlungsliste entsteht, wie die Zusammenarbeit mit den Volksbanken passiert. Also das, was ich damit sagen will, also gerade so in der ersten Staffel, die Folgen, die man sich da anhören kann, immer noch anhören kann, geben dem interessierten Marktteilnehmer einen Einblick in, ich nenne das jetzt mal, Berühmtheiten aus dem Fondswesen, der eben über das normale tägliche Doing hinausgeht. Ob das dann ein Wolfgang Stolz ist von der Plansekur, der erzählt hat, wie seine große Liebe der FC Schalke funktioniert oder nicht funktioniert. Also ganz viel Fleisch am Knochen über die Persönlichkeit, aber eben auch über das, was sie machen. Irgendwann haben wir dann ganz schnell festgestellt, das ist schön und es funktioniert auch gut, aber so viele Persönlichkeiten gibt's gar nicht in der deutschen Fondsindustrie. Also dann
Oliver, mach mich nicht schwach.
Dann wäre halt irgendwann Schluss gewesen. Und dann kam die Idee, dass ich mit der Caro Zeikas eben einen fantastischen Co-Host dazu gewonnen habe. Und dann haben wir uns irgendwann mal zusammengesetzt und haben uns überlegt, wen oder welche Persönlichkeiten um unsere Industrie herum könnten denn die Hörer auch interessieren. Und jetzt hatten wir den CEO von der Blockhaus-Gruppe, also das war mal wirklich ein spannender Gast. Dann hatten wir jemand da, der organisiert die Reisen für die richtig reichen Menschen dieser Welt. Also es gibt immer so einen Link zum Thema Private Banking, zum Thema Family Offices. Jetzt gerade, erscheint diese Woche, nächste Woche, haben wir Lenny Fischer und Kai Diekmann da gehabt. Also, wer sich's nicht anhört, ist selber schuld. Also da sind so viele Sachen rausgekommen, das war einfach toll. Und ja, du hast die Sendung mit Carsten Maschmeyer angesprochen, das war für uns, bis dahin lief's gut und danach lief's eben wirklich sehr gut. Das hat einen richtigen Boost gegeben und dann hat es die Bild-Zeitung auch noch aufgegriffen. Das ist für so ein kleines Format, was ja eigentlich innerhalb der Community des Private Bankings oder des Bank- und Fondswesens ist, war das dann schon ein schöner Anschub, der uns auch wirklich geholfen hat. Ja, das macht schon Spaß.
Sehr gut. Und ab der Folge habe ich auch verstanden, dass er wirklich nicht mal mit Pachtpersonal spricht. aber das Thema Family Office auf Fox-Niveau, ich greife das gleich nochmal auf. Die Verschiebung der Färbung, also es ist ja so ein bisschen Gala mit drin, ne? Aber durchaus auch dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, Harvard Business Manager. Also wenn Unternehmer erzählen, wie sie ein Unternehmen aufgebaut haben und was so als Handwerkszeug für die Unternehmensgründung, Unternehmensentwicklung dazu gehört, dann gehen wir ja schon in, ich sag mal, so Grundthesen auch des Investierens, des Entwickelns. Ja. Das hat natürlich alles irgendwo was mit Private Banking im weitesten Sinne zu tun. Gibt's denn eine Überlegung, jetzt mal, da dir das Fachpersonal offenbar ausgegangen ist?
Nein, es kommt tatsächlich, in nächster Zeit kommt wieder Fachpersonal.
Okay,
dann freue ich mich. In nächster Zeit kommt wieder Fachpersonal.
gibt's denn die Überlegung, tatsächlich dann auch wieder, ich sag mal, so Private Banking Themen aufzugreifen, die ja auch in die Richtung gehen, was wir heute besprechen wollen, nämlich sozusagen am warmen Lagerfeuer der verschiedenen Anbieter, David gegen Goliath, große Anbieter gegen kleine. Das ist ja letzten Endes auch so ein Bild, das ich jetzt mal genommen habe, das ja deinen beruflichen Weg auch prägt. Und man nimmt ja aus den Gesprächen mit den anderen Fachkollegen ja auch sehr viel für sich selber mit, was man dann direkt in seinen beruflichen Alltag mit einbauen könnte. Das ist jetzt vielleicht, wenn man Carsten Maschmeyer oder einem anderen Unternehmer zuhört, nicht der Fall.
Mhm. Christian, Caro und ich würden an der Stelle ganz sicherlich sagen, da haben wir super Spaß dran. Ich würde alles dafür geben, wenn ich den Geschäftsführer von der DWS oder von der Allianz in Deutschland bekomme. Das Problem gerade bei solchen großen Konzernen, entweder sie kommen und dürfen nichts sagen, ja, oder sie kommen gar nicht, weil sie wissen, dass sie nichts sagen dürfen. Also deswegen, das scheitert auch eben, also gerade bei so manch, je größer es wird, desto schwieriger wird es dann, weil dann oft auch gleich die ganze Entourage mitkommt und dann ist es nicht mehr, du hast das vorhin so schön gesagt, wir duzen uns, das ist wirklich sehr ungezwungen. Es gibt in der Regel kein Skript. Ja, und das macht die Sache natürlich, wenn du dann einen Vorstandsvorsitzenden von der Bank hast, eben schwieriger, wo 4 Compliance-Menschen mit am Tisch sitzen und Hand heben, Daumen rauf, Daumen runter, ob der das sagen darf, was ich hören möchte.
Ja, ja. Ich verstehe. Aber
also wir sehen,
wenn ich jetzt kurz fragen darf, und das ist jetzt sozusagen das Gespräch, an dem ich mich so ein bisschen inhaltlich aufhänge. Wie war es denn, als Carsten Maschmeyer dabei war? Die erste Frage, die mir einfällt, aber ich bin Family Officer und ich habe keine Produkte anzubieten. Ich berate nur und sehe den beruflichen Werdegang in den frühen Phasen von Carsten Maschmeyer sehr, sehr kritisch. Dieser Strukturvertrieb und alles, was sich daraus entwickelt hat, auch bei anderen Anbietern. Das kann man ja, wenn wir jetzt so hier als Podcaster des Private Banking Magazins und der huldvollen und offenen und transparenten, neutralen Beratung sprechen, ja auch durchaus kritisch sehen. Mhm. Wolltest du das nicht adressieren, diese Vergangenheit? Oder gab es andere Gründe, warum das nicht besprochen worden ist?
Ich würde es, also die ehrliche Antwort ist, dass Caro und ich sehr klar mit ihm vereinbart haben, dass wir im Hier und Jetzt uns bewegen, weil es eben ganz viele Punkte gibt bei Carsten Maschmeyer, die auch hier im Hier und Jetzt wirklich spannend sind. Christian, ich verstehe, worauf du hinaus willst und das ist eine ganz legitime Frage und ich habe die ja im Prinzip vorher schon beantwortet, wie das mit großen Konzernchefs ist. Ja, ich kann das immer wieder nur sagen, die Zeit mit Carsten Maschmeyer, das war eine unglaublich spannende Zeit. Also auch die ganze Art, wie der Podcast gelaufen ist, war anders als sonst. Aber es war wahnsinnig angenehm, mit ihm das zu machen. Und ich hab das kürzlich auch an einer anderen Stelle gesagt, es ist ganz bestimmt eine streitbare Persönlichkeit und da gibt's eine Geschichte. Aber dieses Hier und Jetzt, wenn man ihm folgt auf Social Media, auf Instagram, auf LinkedIn, da kommt schon verdammt viel gutes Zeug von dem Herrn. Also das macht mir macht das wirklich Spaß, ihm jetzt zu folgen. Deswegen kann ich da auch gut mit leben, dass okay. Wir im Hier und Jetzt waren.
Das ist deine Meinung, Oliver.
Ja.
Ich habe gerade schon gesagt, Family Office auf Vox-Niveau. Er hat sich in unseren Bereich, in die Family Office-Szene, durch Redebeiträge und durch seinen Bekanntheitsgrad auf viele Veranstaltungen, er war präsent, hat gesprochen. Und ich würde mal sagen, dass ich da nicht immer fachlich applaudieren würde. Und dass also da auch sehr große Vereinfachungen dabei sind. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich will da gar nichts verwässern. Auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, hören sich das Gespräch an. Ob Sie sich erfreuen oder aufregen wollen, es ist auf jeden Fall extrem hörenswert. Und ich freue mich auch riesig auf die Folge mit Lenny Fischer als ehemaliger Dresdner Banker. Ich vermisse ihn richtig und ich finde es schade, dass er wirklich nur noch ganz selten mal zu sehen und zu hören ist. Und jetzt demnächst beim Finanzgourmet, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Ich freue mich drauf.
Es war auch großartig mit den beiden.
So. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir doch mal die andere Seite des Finanzgourmets leuchten. Nämlich, Oliver, du hast schon gesagt, du warst mal bei einem sehr großen Haus im Vertrieb. und bist jetzt bei einem kleinen Haus. Und jetzt, Herr Kapfer, muss ich Sie fragen, sind Sie eigentlich der Chef des Finanzgourmets oder sind Sie sein Partner oder wie kann man das sehen?
Ja, also schon eher Partner als Chef, nee. Also, ja, wie gesagt, das sind ja auch ein bisschen separate Dinge, die da zusammenlaufen und natürlich unterstützt sich alles so ein bisschen gegenseitig, aber ja, meine Aufgabe ist schon, ich will nicht sagen ausschließlich, aber schon zu 95% mich um unseren Sport zu kümmern, um den Squad Makro und da ist ehrlich gesagt jetzt auch ja, nicht so viel Zeit für so viele andere Dinge, weil es ist doch, ja, also ich scheue mich immer da zu sagen, jetzt im Moment ist besonders schwer, weil ich kann sagen, der einzige Tag, wo ich wusste, was die Börse macht, war der Tag nach dem 11. September 2001, als sie eröffnet hat. Ansonsten war es immer irgendein Thema. Aber ja, ich meine, es ist ja auch kompetitiv und insofern, man muss schon aus meiner Sicht die Zeit reinstecken. Und ja, deswegen, ich bleibe bei dem, wo ich meine, ja, so eine Edge zu haben, vielleicht, sagen wir es mal so.
Sind Sie der Gründer von Squad Fonds?
Nein, also die Geschichte ist, dass zwei Freunde von mir letzten Endes, der Stefan Hornung und der Christian Struck, die haben Squad im ersten Schritt Discover Capital und dann die Marke Squad gegründet. Discover Capital wurde 2004 gegründet und ich kenne den Stefan seit 99. Ich habe zwischen 1996 und bis zu seinem tragischen Ende 2003 eine monatliche Kolumne bzw. einen Kommentar über den neuen Markt geschrieben. Und der Stefan hatte damals beim Going Public Magazin, wo ich das gemacht habe, auch ein Praktikum damals gemacht während dem Studium und ist dann zum Vermögensverwalter gegangen, war dort Dachfondsmanager und hat in den Fonds, den ich dann als erstes gemanagt habe, investiert und hat mir dann aber auch relativ bald danach gesagt, dass er sich jetzt selbstständig macht. Und ja, wir haben uns immer wieder auf Analystenkonferenzen getroffen und dann war immer mal wieder die Frage, ob man nicht was zusammen machen will. Und ja, aus diversen Gründen hat es dann immer nicht gepasst. Und ich gesagt, als es dann gepasst hat, nach 2009, haben wir uns zusammengesetzt und Discover ist ja ursprünglich ein sehr fokussiertes Small-Cap-Haus und die fanden dann aber wohl die Idee ganz gut, sich so ein bisschen in den Large-Cap-Bereich zu diversifizieren und ja, so ist die Geschichte entstanden und dann haben wir 2010 den Squad Makro aufgelegt und hören Sie mich sagen, weil es so gut läuft, kamen danach noch viele andere, die sich da angedockt haben und deswegen gefällt mir die Idee, das jetzt so zu formulieren, dass ich quasi ein Businessmodell für den Olli ausgerollt habe, wo er sich jetzt da draufgesetzt hat und das dann nach vorne bringen konnte.
Sehr gut. Übertrieben.
Er kratzt sich, ich weiß nicht, wenn was dazu sagen möchte, aber vielleicht lass uns einfach so stehen.
Ich meine, das ist, man könnte die Geschichte tatsächlich so erzählen.
Was ist in der Wahrheit?
Ja. Aber wenn Sie Ihren Kollegen damals bei Going Public getroffen haben, lesen Sie dann beide heute noch Smart Investor, ist glaube ich der gleiche Verlag, ne? Und folgen Sie der gleichen ökonomischen Färbung des Smart Investor?
Naja, also wenn Sie sich vorstellen, wie gesagt, ich habe damals war es ja Going Public, dann ist es ein Smart Investor. Ich habe ja für einen Smart Investor letztlich auch geschrieben, die Kolumne, die ist ja dann irgendwann rübergewandert. Also ja, wir reden da jetzt über 30 Jahre, dass ich dort die Protagonisten kenne und ja, Sie können sicher sein, dass ich alle Verästelungen seines Weltbildes mit ihm schon ausführlich diskutiert habe und da gibt es Thesen, da kann ich mitgehen, da gibt es vielleicht auch die eine oder andere These, wo ich sage, okay, hier sind wir nicht ganz einer Meinung, aber ich bin da ja nicht missionarisch unterwegs, deswegen für mich gilt ja auch letzten Endes, Kontakte zu haben und Ideen zu haben und zu überprüfen, welche Rolle spielt das für meine Anlagestrategie oder kann ich das irgendwie verwenden und ja, gewisse grundsätzliche Systemfragen, das diskutiere ich dann auch gerne bei einem Glas Wein, aber ist jetzt nicht so, dass ich das, was relativ viel mit meinem täglichen Doing zu tun hat.
Wir müssen das kurz erklären, der Smart Investor Ralf Lierl, ich habe früher für die auch mal geschrieben, als ich Student war oder als ich angefangen habe zu arbeiten, folgt so ein bisschen der österreichischen Schule und hat auch ein paar, man kann durchaus sagen, so in Teilen alarmistische Weltbilder um die Welt zu erklären. Als Input ganz gut. Man muss sich dem nicht anschließen, aber Sie haben das genau schon richtig beschrieben, dass man das sozusagen so oder so nehmen kann. Und als Diskussionsgrundlage ist jede krude These auch mal gut. Und deswegen wollte ich das ganz kurz einordnen. Aber spannend, dass Sie da sozusagen auch diese Vergangenheit haben und sich da getroffen haben. Und wenn Sie jetzt sozusagen die Entwicklung dieses Investmenthauses, das Sie da aufgebaut haben, sehen und sich eben genau sozusagen auf den gleichen Marktplatz stellen wie andere große Häuser, was ist sozusagen Ihre wichtigste Erfahrung? Sie sind Portfolio-Manager, Sie sind nicht der Vertriebsmann, sicherlich irgendwo Verkäufer der eigenen Sache und des eigenen Portfolios, aber wahrscheinlich eher auf der fachlichen Seite oder auf der hochfachlichen Seite. Was ist so Ihre wichtigste Lehre aus diesen Jahren, in denen Sie das gemacht haben? Es hätte ja auch sein können, dass Sie am Anfang auch ganz viele so mitleidig angeschaut haben und gesagt, ja, träumen Sie mal weiter, Herr Kapfer, das ist sehr nett, das ist süß, aber wir haben dann demnächst bei der Deutschen Bank oder bei anderen Häusern bestimmt nochmal ein Plätzchen frei und dann können Sie dann wieder zurückkommen. So ging es mir übrigens, als ich mich selbstständig gemacht habe. Das war auch ein Erlebnis.
Gut, ich meine, es gibt ja zwei unterschiedliche Perspektiven. Die eine Perspektive ist das, was die Leute sagen, und die andere Perspektive ist, wie man die Dinge selber sieht. Und ich habe das von Anfang an und sage ich jetzt auch immer noch, wenn ich in mir drin, in meinem Herzen, wenn ich am Abend einschlafe und alles Gelabere, sage ich mal, weg ist, der Meinung wäre, dass ich hier bei einem Wettrennen antrete, wo ich in den Golf einsteige und alle anderen fahren in einem Porsche, dass ich systematisch nicht gewinnen kann, dann würde ich es nicht machen. Weil dann würde ich im Prinzip den ganzen Tag Leuten Dinge erzählen, von denen ich in der Essenz weiß, dass sie langfristig nicht stimmen können. Und ich sehe das einfach fundamental nicht so. Ich meine, ich habe auch bei einem Haus angefangen, was die Unabhängigkeit großgeschrieben hat, und ich will auch da gar nicht die anderen schlechter reden, als sie sind. Ich glaube, sie haben, wenn sie in einem großen Haus arbeiten, haben sie gewisse Vorteile. Sie haben aber auch gewisse Nachteile. Vielleicht was Entscheidungsprozesse betrifft, wie sehr sie Analysten, Mitarbeiter, was auch immer einbinden müssen. Also generell ist es so, dass ich ab einem gewissen Punkt dann auch gesagt habe, ich habe hier einen Claim, da ramme ich meine Fahne in den Boden oder mache meinen Shop auf und schauen wir mal, was passiert. Und es war immer auch sehr wichtig. Ich meine, man muss auch vielleicht fairerweise dazu sagen, dass ich das Glück hatte, dass mir mein vorheriger Chef ermöglicht hat, eine Verantwortung für einen globalen Aktienfonds zu übernehmen in der Zeit zwischen 2004 und 2009. Und ich da einfach diesen Ansatz, den ich verfolge, der sich da sehr ausgezahlt hat. Und wie es immer im Leben ist, man braucht auch ein bisschen Glück, weil wir haben einen ausbalancierten Ansatz. Und der Fonds hat relativ viele Auszeichnungen gewonnen für die Marktphase 2006 bis 2008. Und wenn Sie sich daran erinnern, dann ist es so, dass zwischen 2006 bis Mitte 2007 der Markt mehr oder weniger gestiegen ist, die Hälfte der Zeit, und die andere Hälfte gefallen. Und das ist im Prinzip das einzige Szenario, wo so ein ausbalancierter Ansatz nach vorne kommt. Weil sonst kommen Sie in diesen Ranglisten nicht nach vorne, wenn Sie nicht irgendwie extrem positioniert sind. Und das war letzten Endes dann das Glück, dass der Fonds relativ viele Auszeichnungen dann 2009 in der Finanzkrise danach sozusagen gewonnen hat. Und das hat natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit erregt. Und dann sind Investoren letzten Endes an mich herangetreten und haben gesagt, hey, willst du nicht was Eigenes machen? Hier hast du Seed Money. Und dann kann ich nur sagen, war von Anfang an der Trick, die Kostenquote so zu begrenzen. Also ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe mir die ersten 1,5 Jahre ging im Prinzip alles für Bloomberg und Steuerberater der Firma drauf. Ich meine, das ist eine kleine Firma, aber sie brauchen trotzdem einen Steuerberater, sonst müssen sie da rumbuchen. Dann habe ich gesagt, habe ich keine Zeit dafür. Und ich habe auch immer gesagt, ich manage den Fonds so lange, bis ich mir einen Bloomberg nicht mehr leisten kann. Wenn ich mir den nicht leisten kann, dann kündige ich den und am nächsten Tag muss ich einen Fonds zumachen. So, und da wurde einfach, ich meine, ich habe dann auch in den 2000er Jahren davor, als ich noch angestellt war, ein CFA gemacht und habe da wirklich relativ viel Zeit reingesteckt, eine Schnittstelle zwischen Excel und Bloomberg da so auszubauen, dass ich schon behaupten würde, dass ich in schon überschaubarer Zeit relativ viel von einem Wert rausfiltern kann. Und deswegen diese Grundhypothese zu sagen, dass ich im Prinzip mit Bleigewichten in dieses Rennen gehe gegen andere Leute, die würde ich nicht unterschreiben. Und ich sage immer vielleicht noch als letzten Punkt, das kann einen auch manchmal wahnsinnig machen, dass die Lösung vor Ihnen im Computer liegt. Im Bloomberg sind alle Informationen. Ich muss nur die richtigen raussuchen und ich muss vernünftige Entscheidungen treffen. Und erstens kann ja nicht so schwer sein und zweitens, die anderen haben auch nur einen Bloomberg. Fertig. Und das ist es.
Ja, das ist total spannend, was Sie sagen. Es ist auch meine Grundthese jetzt in meiner beruflichen Tätigkeit. Entscheidend ist ja nicht die Größe des Maschinenraums, sondern das, was darin passiert und was erwartbar darin passiert. Und das hängt ja auch davon ab, welche Daten man wie auslegt. Und ich nehme mal an und hoffe, dass viele unserer Hörer jetzt sich die Frage stellen, wie hat denn der Herr Kapfer das eigentlich am Anfang geschafft, als er immer seine Bloomberg-Live-Daten-Limits überschritten hat und mit dem Import in Excel-Dateien immer wieder Probleme hatte, als er, ich weiß gar nicht, wie diese Datenmenge heißt, die man da überschreitet, aber es ist mir auch dauernd passiert und dann muss man bei Bloomberg anrufen und sagen, sorry, es tut mir leid, könnt ihr das nochmal zurücksetzen? Aber Sie wissen, was ich meine.
Ja, aber ich bin erstaunt, weil das geht auch nicht nur eine gewisse Zeit. Also bei mir hat das dann dazu geführt, dass ich viele der Filterfunktionen, ich habe da also vereinfacht gesagt am Anfang irgendwie dann bei einem Filter 5000 Aktien gehabt und habe den Rest in Excel filtern lassen. Und das haben die mir ziemlich schnell abgewöhnt, sodass ich dann im Bloomberg im ersten Schritt das schon mal auf 50 runterbreche. Und dann war das Thema so ein bisschen durch, weil diese großen Sachen, da sind die echt uncool drauf bei Bloomberg. Ja. Und
Bei mir war es immer so, dass ich dann immer irgendjemanden in der Leitung hatte, der genau prüfen wollte, was ich mit den Daten mache, weil ich die Angst hatte, dass ich die weiterverkaufe. Und liebe Zuhörende, Bloomberg, Excel-Freaks, wahrscheinlich geht es Ihnen auch so. Ich habe dann diese ganzen Filter Stück für Stück auf diese Worksheets umgestellt, bin jetzt mittlerweile auch wirklich froh mit den Live-Worksheets, weiß aber, wie ich dann sozusagen über mehrere Port-Exporte mir die Daten sozusagen auf eine gefixte Excel-Datei ziehe, damit ich damit auch arbeiten kann.
Ja, weil, also ich meine, ich zum Beispiel, ich nehme mal an, dass das bei Ihnen genauso war, die wissen ja nicht mal genau, wo das Limit ist. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, sag mir mal, was das Limit ist, dann kann ich damit arbeiten. Aber das wissen die ja nicht. Das ist ein Algorithmus, der das vorgibt und da können die zwar mal sagen, geht noch weiter, aber das ist relativ intransparent und die lassen auch wenig mit sich reden, ziemlich humorbefreit da gleich bei der Geschichte und ich habe die auch immer gefragt, was glaubt ihr, was ich damit mache? Ich meine, ihr könnt es sehen, ihr könnt die Excel-Sheet sehen, anschauen von mir aus, aber wie gesagt, da ist wenig zu verhandeln, da bewegen sich entweder sie oder sie kündigen Bloomberg.
Das fühlt sich so gut an, wenn man jemanden trifft, dem es genauso ging. Und Bloomberg erzählt ja mir auch immer, sie sind der Einzige.
Das haben wir noch nie gesehen, sowas. Firma, da sage ich, genau, ich bin der Einzige. Genau, meine Firma ist die Einzige, die die Datenmenge bei euch reißt. Ist klar.
Ja. Genau. Aber sehr gut. Und man lernt dann eben mit der Zeit wirklich zu exportieren. Und welche Daten Sie sich anschauen, da freue ich mich gleich drauf. Das können wir dann mal ergründen, wenn wir sozusagen in den Investment Case springen. Aber jetzt wäre es doch mal Zeit, den Oliver Morath nicht als Finanzgourmet, sondern eben als Ihren Partner dazu zu nehmen. Denn jetzt geht es darum, sozusagen Ihr Kernstück, Ihren Investmentprozess, Ihren Fonds einer Öffentlichkeit vorzustellen oder bekannt zu machen. Und da wir haben gerade über große Häuser gesprochen mit großen Budgets und großer Reichweite, großen Budgets für Public Relations und für Werbung und für Veranstaltungen und für Giveaways und für Stände auf verschiedenen Messen. Und dann kommt sozusagen der Meister, der mit diesen großen Budgets gearbeitet hat, zu Ihnen und haben Sie am Anfang mal darüber diskutiert, wie viel der Oliver so im Jahr ausgeben darf an Marketingbudget oder
ja, also
das, hat er schon von Anfang gesagt, also ich weiß, dass ich kein Budget habe oder dass wir geringere Budgets haben, ich organisiere keinen Investorentag mit 7000 Gästen.
Ja, also da muss man wirklich sagen, da kann ich wirklich in dem Fall nur voll des Lobes sein, weil man muss ja sehen, den Fonds gab es rund 10 Jahre, bis der Olli dazugekommen ist und der Fonds hat ein Volumen von 100 Millionen. Mhm. Ist schön, ist nice, ist fein. Es waren ein, zwei Punkte, die dafür gesprochen haben, das Volumen ein wenig zu erhöhen, aber grundsätzlich war da alles fein. Und dann war es einfach so, da muss man ja auch mal bis zum gewissen Grad, ich meine, ich möchte schon auch betonen, wir haben immer oder wir legen immer Wert auf die bestehenden Investoren, weil ich auch immer gesagt habe, es ist schön, wenn wir wachsen, Leute, nur unsere bestehenden Investoren, ich meine, wir sind ja weit über irgendwelchen absoluten Grenzen, wie man, damit man variable Kosten erzielt, also da brauchen wir irgendwie 15, 20 Millionen, also ab dann hat es ja eigentlich für einen Investor, der schon drin ist im Fonds, möchte der ja, welchen Add-on hat er, wenn der Fonds größer wird, im Zweifel wird es bei einem gewissen Market Cap, in dem sich der Fonds bewegt, eher schlechter, also ist das jetzt kein Wert für ihn und deswegen war immer völlig klar, Priorität sind unsere bestehenden Investoren, da ich auch noch das Glück habe, einen Investor oder mehrere Investoren zu haben, die Seed-Investoren waren. Also die sind seit 15 Jahren dabei. Und dafür habe ich immer gesagt, so und so viel Zeit, und das weiß man einfach nach 25 Jahren, wie viel Zeit man reinstecken muss, so viel Zeit stecke ich rein. Was ich darüber hinaus habe, stehe ich zur Verfügung. Ich selber habe jetzt 10 Jahre damit Dinge gemacht mit dieser Zeit und das habe ich hingekriegt und da ist irgendwie eine Decke gewesen oder was auch immer und dann hat der Olli gesagt, du pass mal auf, ich brauche so und so ein Budget und da reden wir also über kleines Geld verhältnismäßig, gib mir ein Jahr und dann schauen wir, wo wir stehen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt halte ich einfach mal die Klappe und lass Leute machen, die sich damit auskennen und nach einem Jahr schauen wir und beurteilen das und ja, ich meine, wenn man sich dann die Entwicklung anschaut, die gibt ihm und dem Team, was er da aufgebaut hat, ja auch nur recht und insofern, also ich kann mit sehr großer Sicherheit sagen, ohne die Details der Budgets der großen Teilnehmer zu kennen, aber dass das mit einem kleinen Budget erzielt wurde und dass das nicht darauf basiert, dass wir überall irgendwelche Marketing-Dinge rausfeuern oder mich die ganze Zeit in der Weggeschichte rumschicken, weil das, wie gesagt, zeitlich einfach, da würde ich schon einen Riegel vorschieben. Ich mache wirklich, vielleicht noch als letztes, ich mache wirklich in Summe nicht mehr, als ich davor gemacht habe. Jetzt bringt's ja was.
Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch. Oliver, als du diesen Weg oder diesen Schritt gegangen bist und wusstest, jetzt ändern sich mal so die Rahmenbedingungen, was das Budget angeht und vielleicht auch das Instrumentarium, mit dem du die bestehende und eine mögliche neue Kundengruppe ansprechen kannst. Was waren deine ersten Überlegungen? Und vielleicht auch, wie viele Nächte hast du da unruhig geschlafen und hast dir gedacht, um Gottes Willen, vielleicht wäre ich lieber zu einem anderen großen Haus gegangen?
Das ist eine super spannende Frage, weil ich muss ein bisschen weiter ausholen. Der Stefan Hornung ist ja seit vielen, vielen Jahren nicht nur vom Alex ein guter Freund, sondern der ist tatsächlich von mir auch ein guter Freund.
Magst du ein bisschen näher ans Mikrofon kommen?
Ja, Entschuldigung. Seit vielen, vielen Jahren ein guter Freund von mir und wir sind viele Jahre auch immer unterwegs gewesen. Und der Stefan hat immer gesagt, Oliver, ich verstehe es nicht. Der Alex hat die Performance und du sammelst das Geld ein, bei dem Haus, wo ich damals war. Wir hatten da auch Performance. Also um Himmels Willen, wo keine Performance, da keine Sales. Und deswegen war das dann für mich, als ich eben die Wege getrennt haben, war das gar nicht, ich hatte keine unruhigen Nächte. Und jetzt kommt eine Geschichte, ist eigentlich das Fundament dessen, was der Alex und ich dann gemeinsam gemacht haben. Ich habe mich in einem Webinar eingewählt, wo der Alex gesprochen hat und ich war total begeistert. Ich habe aber anschließend einen anderen Fonds gekauft. Und da habe ich gesagt, ey, Oliver, was ist da jetzt gerade passiert? Was ist da jetzt gerade passiert? Und dann habe ich
mit Alex...
Empörung bei einem Kampf, Audio-Deskription.
Ja, also er weiß das, er kennt die Geschichte. Und dann habe ich mit dem Alex darüber gesprochen, dass... wenn wir erfolgreich sein wollen, kleine Stellschrauben brauchen. Ich fand die Präsentation großartig, aber es hat nicht darin gemündet, dass ich seinen Fonds kaufen möchte. Und das war so die erste Stellschraube, die wir hatten. Und ich war mir ganz sicher, dass das funktionieren wird, wenn der Alex den Kunden nicht nur das große Bild zeigt, sondern auch, wie transportiert er das in sein Portfolio. Ja, und das war so der erste Schritt, an dem wir gearbeitet haben, um parallel, und deswegen freut mich, dass das der Alex gerade auch so gesagt hat, Budget war nie das, was den Fonds jetzt größer gemacht hat. Parallel habe ich unglaublich gute Leute für Squad-Fonds gewonnen, die Spaß daran hatten, mit dem Produkt durch Türen zu gehen. Erstmal lange klopfen, wieder klopfen, wieder klopfen, aber die sind so peu à peu durch Türen gegangen. Und dann haben wir eben dieses Netzwerk, was Discover-Squad Force schon hatte, speziell im IFA-Bereich, haben wir verbreitert auf die Volksbanken, auf die Sparkassen. Und dann ist eben dieser Schneeball im positiven Sinn ins Laufen gekommen. Und ich habe zum Alex immer gesagt, Alex, das Einzige, was ich von dir brauche, ist Lage, Lage, Lage. Ja, also mach die Performance weiter und tu mir einen Gefallen bei den großen Kunden, wo wir dich brauchen, bei einer großen Veranstaltung. Block dir die, nimm dir die Zeit. Ich werde dir nicht viel Zeit klauen, aber ich werde dir immer wieder mal Zeit klauen. Und das haben wir ganz clever, würde ich sagen, eingesetzt. Und das hat eben dazu geführt, dass der Fonds heute nicht mehr 100 Millionen, sondern zwei Jahre später 500. Alex, wie viel sind es genau? 500 Millionen groß ist. 520. Und das Schöne ist eben, dass ich definitiv das bestätigen kann, was der Alex heute gesagt hat. Also wir haben den Alex nicht mehr draußen, der macht nicht mehr Marketing, als er zu Beginn, als ich gekommen bin, gemacht hat. Und das Verrückte ist, und das und dann ist war es das auch als Antwort, das Verrückte ist, ich habe ja gerade Lage, Lage, Lage gesagt, der Fonds wäre ja wahrscheinlich sogar noch viel größer mit der Performance, die wir jetzt haben, weil der Unterschied zur Immobilie ist ja bei der Fondsindustrie, du brauchst Performance, 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 aber du brauchst sie auch noch in der richtigen Asset-Klasse. Und die Asset-Klasse Multi-Asset, ja, hatte ja die letzten zwei Jahre alles, nur keinen Rückenwind. Und wir haben es eben hinbekommen, dieses Volumen so zu steigern, obwohl die ganzen großen Outflows hatten und eben nicht das Geld in dem Bereich Multi-Asset geflossen ist. Das heißt, es ist so ein bisschen diese Don Quixote-Nummer, die wir machen mussten. Und deswegen, das ist gut gelaufen so.
Das heißt, ihr habt jetzt den Fonds innerhalb von zweieinhalb Jahren im Volumen mehr als verfünffacht.
Alex?
Ja. So kann man das sagen.
Sehr gut. Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Leistung.
Ich applaudiere dem Team. Oliver und sein Team, herzlichen Glückwunsch.
Das kann ich auch immer wieder nur sagen. Ich meine, ich mache ja nicht Sales selber, sondern ich habe die Leute ausgesucht, von denen ich glaube, dass sie wissen, wie man durch Türen geht. Ich habe ein Netzwerk, ich kann denen helfen mit Türen, aber den Job macht mein Team und das macht es wirklich herausragend gut an der Stelle.
Also um noch mal kurz zu skizzieren, worüber wir hier sprechen. Wir sprechen über den Squad Marco Fonds. Mhm. Wer den noch nie gehört hat, der kann die Unterlage, die ich mir vor diesem Gespräch auch angeschaut habe, wo runterladen?
Auf squadforce.de und unter Fonds und da finden wir, ist das alles hinterlegt.
Also da gibt es eine PDF-Datei, eine Präsentation, 26 Seiten. Da stehen so ein paar Dinge drauf, auf die wir gleich im Investment Case auch nochmal eingehen. Mhm. Aber wichtig ist ja schon mal, dass wir, Oliver, du sagst, einen Multi-Asset-Fonds haben, der nicht nur von euch, sondern ich würde den jetzt auch mal so einordnen, in der ich sag mal, Kategorie Flossbach von Storch Multiple Opportunities spielt. Das kann man ja sozusagen, man kann ja sozusagen in die gleiche Peer Group stellen. Und damit sind wir genau beim Kern, David gegen Goliath. Also jetzt tritt sozusagen ein kleines, gut sortiertes Haus auf und möchte sozusagen neben dem Großen eine Existenzberechtigung haben, möchte neue Mandanten gewinnen, neue Kunden gewinnen und man kennt den Namen vielleicht nicht, man kennt den Fondsmanager nicht. Man hat vielleicht schon mal gesehen, dass dieser Oliver Morath unter ganz anderer Flagge unterwegs war und weiß aber nicht so genau, worauf man sich einlässt. Hat zwar die Historie, weiß aber nicht, wie anfällig die Historie ist und wie gut sich sozusagen das Verhalten des Fonds nach vorne fortschreiben lässt. Und wenn ich mir stattdessen einen bekannteren Fonds von einem großen Namen kaufe, dann kann mir am Ende keiner meiner Gremien sagen, mein Gott, was hast du denn da gemacht? Damit war jetzt wirklich nicht zu rechnen, dass so ein kleiner Fonds mal irgendwann total enttäuscht. Mhm. Und beim großen Namen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das auf so eine mutige Entscheidung schiebt, vielleicht ein bisschen geringer. Das gilt für die Wahl der Wirtschaftsprüfer wie für die Wahl der Fondsgesellschaften oder der Portfolio Manager. Und genau vor der Herausforderung standet ihr nun. Mhm. Und was erzählt ihr jetzt der Sparkasse, der Volksbank, denjenigen, die ihren Endkunden diesen Fonds vermitteln sollen oder ihn schmackhaft machen sollen, gegen die ganz Großen, die wahnsinnig viel Werbung schalten, die mit bekannten Namen werben. Also nichts gegen den Finanzgourmet oder Oliver Morath als Gesicht nach außen, aber die ja wirklich richtig viel Geld bezahlen, damit irgendwelche scheinneutralen Gesichter da Belobigungen aussprechen und damit das alles schön geschmeidig ist. Das ist doch wahnsinnig schwer.
Aber also das alles, was Sie sagen, das stimmt ja im Grundsatz. Und wenn das ein Anleger so sieht, dann wird er unseren Fonds nicht kaufen. Ich meine, der Punkt ist letzten Endes, der Kuchen ist ja groß genug und es gibt andere, die machen das. Ich persönlich bin auch der Meinung, ich meine, das kommt ja dann auch immer so bei dem Thema Verantwortung für den Fonds, was passiert, wenn dem Fondsmanager was passiert. Ich meine, ich bin der fundamentalen Überzeugung, ich meine, wenn Sie jetzt nicht Jim Simmons waren, der da eine Quantbude aufgesetzt hat, die anders strukturiert ist, wo er sich selber ersetzt, dass Fondsmanagement ein People's Business ist. Und nehmen Sie das Beispiel Bill Gross von PIMCO. Ich meine, als der da rausgegangen ist, natürlich hat der ein Riesenteam und haben die erzählt, dass das eher nur ein Teil des Ganzen war und es so weitergeht und so weiter. Milliarden sind in den Quartalen danach regelmäßig rausgeflossen, weil die Leute halt ein Gesicht haben wollten und auf Deutsch gesagt einen verantwortlich machen wollten dafür. Und bei uns ist das letzten Endes nichts anderes. Wenn mir morgen was passieren würde, das ist ein Large-Cap-Fonds, der ist in 5 Minuten liquidiert. Jeder, der dann keine Lust hat auf was auch immer da mit dem Fonds passiert, verkauft das Ding und hat überhaupt kein Thema. Und ansonsten, Sie können ein Team haben, Sie brauchen einen, der verantwortlich ist. Und wir legen, und wie ich schon gesagt habe, wir legen unseren Case dar. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass wir rausgegangen sind und gesagt haben, wir bauen eine Alternative zu den Etablierten auf, sondern es gibt einfach einen Prozess, eine Überzeugung. Und ich meine, die Idee war halt einfach auch schon von Anfang an zu sagen, ich habe es gesagt, ich habe bei einer kleinen Firma angefangen. Und wenn man ein Portfolio hat, wenn man ein Basisinvestment hat, was würde man da haben wollen? Und deswegen ist dann auch immer die Frage, wenn man sagt, ja, was macht man privat noch? Ja, eigentlich nichts, weil es ist halt in dem Fonds alles drin. Das ist die Grundidee. Wenn ich ein Privatanleger wäre, jetzt aus meiner Person gesprochen, natürlich wären das dann andere Volumen, aber möchte ich ein Basisinvestment haben? Und das wollen halt viele Institutionelle auch. Die bringen dann ihren eigenen Investmentprozess drauf und sagen, oh, der Kapfer ist mir aber zu skeptisch oder zu optimistisch, wie auch immer, und bauen sich dann noch aggressivere Satelliten dazu oder nehmen irgendwelche defensiveren Sachen dazu. Aber dabei sein an den Kapitalmärkten, nicht aus dem Bett fallen, wenn es mal runtergeht. Wie gesagt, ein Basisinvestment. Und diese Vergleiche, die da jetzt immer gezogen werden, die wurden uns ehrlich gesagt von Investorenseite gespiegelt, weil da war immer die Frage, ja, was ist eure Benchmark? Und ja, ich komme ja auch, wie gesagt, aus so ein bisschen der Finanzkrisenzeit und da war so ein Benchmark-Vergleiche dann irgendwie so ein bisschen schwierig geworden. Und dann hatte man schon versucht, ich meine, der Fonds, das muss ich betonen, ist nicht ein Absolute-Return-Fonds, aber wir werden hier nicht die Champagnerkorken knallen lassen, wenn die Märkte 30% im Minus sind und wir sind nur 15% im Minus. Ich meine, ich sage nicht, dass das nicht passieren kann, aber das ist jetzt nicht was, wo ich sage, cool gemacht. Und ich meine, im Insti-Bereich geht es ganz anders. Wenn die Benchmark 30 verliert und sie verlieren 29,5, alles richtig gemacht. Also das ist nicht die Denke des Fonds. Und daher ist es so, dass man halt schon ein bisschen versucht, diesen Absolute Return Charakter rauszubringen. Und dann haben die Investoren gesagt, ja Leute, ihr lebt aber auch nicht im luftleeren Raum. Und deswegen, wenn nämlich die Leute fragen, sage ich immer, am Ende des Tages ist es ja von dem Investor die Aufgabe, als welche Alternative sieht er uns? Und die Produkte, die uns dann genannt werden, da kriegen wir halt dann mit, okay, offensichtlich werden wir mit denen verglichen, aber wir sind jetzt nicht losgezogen und haben gesagt, jetzt wir gegen die Großen, da wollen wir auch ein Stück vom Kuchen haben, sondern wir haben unser eigenes Produkt und ja, natürlich muss man sich mit irgendwas vergleichen.
Nun Christian, wie haben wir das ins Vertriebliche übersetzt, was der Alex gerade gesagt hat? Letztendlich, ich habe ja gerade schon gesagt, die letzten 2 Jahre waren mit die schwersten Jahre für Multi-Asset, was die Flows angeht. Und ich habe immer zu meinem Team gesagt, Leute, wir pitchen nicht gegen jemand anderen, sondern der Markt ist gerade in der Situation, dass ganz viele etablierte Multi-Asset-Produkte am Ende ihres Zyklus sind. Sprich, die sind so lange bei den Banken schon in den Portfolien, dass die Banken einfach auch Interesse am Drehen haben, am sich bewegen haben, was das Normalste ist, was es gibt. Und jetzt sind wir eben in der Situation, vor 3 Jahren, wenn wir da reingerutscht wären, dann hättest du halt von 100.000 Euro 60.000 bekommen und jetzt dieses Jahr bekommst du vielleicht nur 20, weil die anderen 80.000 in irgendwelche Zinszertifikate gehen. Aber ich habe immer zu meinem Team gesagt, ihr müsst nicht neue Investoren suchen, weil das ist wirklich Don Quixote im Moment. Geht dorthin, wo ihr wisst, dass der Zyklus von dem einen oder von dem anderen Fonds bei der Bank vorbei ist und versucht, den Alex mit genau den Worten, die er gerade wiedergegeben hat, zu positionieren. Das ist vielleicht dieses Jahr viel säen, ein bisschen ernten, aber nach vorne hin könnte das dazu führen, dass ihr viele Türen öffnet, wenn die Kunden das gute Gefühl für das Produkt bekommen und dann eben den Schneeball auch innerhalb dieser Welt weiter ans Rollen bringen.
Ein interessanter Aspekt, der sich aus meiner Perspektive mit folgender Beobachtung deckt. Große deutsche Fondsgesellschaften, die auch in der diskretionären Vermögensverwaltung tätig sind und namentlich, sage ich jetzt mal, Flossbach von Storch und Dr. Jens Erhardt, hatten mit der Zinswende, in dem Sinne, als die Zinsen angehoben worden sind von den Notenbanken, große Probleme und waren davon zum Teil sehr überrascht. DJE weniger als Flossbach, war meine Beobachtung. Und als die Zinsen wieder sozusagen sinkend erwartet worden sind, war Flossbach auf der einen Seite noch sehr, sehr skeptisch und hat da ganz wenig Rückenwind mitnehmen können. Und das ist sicherlich auch etwas, was in diese zu Ende gehenden Zyklus mit reingespielt hat. Und DJE hat seinen normalerweise sehr, sehr zurückhaltenden Blick auf die Welt, zumindest in der diskretionären Vermögensverwaltung, stark geändert und war plötzlich so offensiv, wie ich sie vorher nie gesehen habe. Ich sage das nur aus meiner Perspektive. Da werden die Häuser wahrscheinlich ganz, ganz anders nach außen kommunizieren. Aber da waren Brüche im Investmentprozess und Brüche in der Ausrichtung dieser Häuser. Und das gibt ja sozusagen dann auch Anlass für positive oder negative Überraschungen. Ja, ich in meiner Perspektive bin auch negativ überrascht, wenn mich eine Performance positiv stark überrascht. Mhm. Ich habe vor positiven Performance-Überraschungen Angst, weil ich nicht weiß oder vorher nicht gewusst habe oder sehen konnte, dass sowas möglich ist in einem bestimmten Marktumfeld. Gab es denn in der Historie des Quad-Makro auch mal Brüche im Selektionsprozess, im Allokationsprozess, in der Einschätzung, was Zinssensitivitäten angeht? Oder sind genau diese Veränderungen und diese Reaktion auf all die Veränderungen draußen in der Welt, auf die Frage, wohin die Zinsen gehen, ob ein schwacher Konjunkturzyklus irgendwas im Aktienmarkt macht oder vielleicht auch nicht, und wohin man sich regional aufstellt, so stark, dass sie den Prozess verändern, oder ist diese Wirklichkeit, die Reagibilität auf genau diese Faktoren Teil des Investmentprozesses?
Ja, also definitiv die B. Also der Prozess ist, also auch da muss man sagen, ich würde sagen, in seinem Kern von der Grundidee ist der Prozess unverändert. Aber Dinge entwickeln sich weiter. Ich meine, man kann das, keine Ahnung, wir haben vorher über Fußball geredet. Ich glaube, wenn Sie in den 70er Jahren in der Bundesliga gemessen haben, wie lange ein Spieler den Ball am Fuß halten konnte, dann war das im Schnitt über vier Sekunden, soweit ich weiß. Ich glaube, in der Premier League ist es so, wenn Sie ihn jetzt aktuell länger als 1,2 am Fuß haben, ist er weg im Schnitt. Also das Spiel entwickelt sich weiter. Als ich angefangen habe, ich habe 93 meine erste Aktie gekauft, wenn Sie da ein KGV ausrechnen konnten, das war eine Edge. Natürlich interessiert das heute keinen Menschen mehr. Also deswegen, man muss den Prozess oder das, was gefragt ist, weiterentwickeln. Im Jahr 2007 oder 2006 war der wichtigste Indikator der Case-Shiller Immobilienpreisindex. Who cares now? Also jetzt schauen wir, bis vor kurzem haben wir auf die Inflationszahlen geschaut, jetzt schauen wir auf die Arbeitslosigkeit. Aber also das ist ja alles nur immer unter der Überschrift, es ist jeden Tag die gleiche Frage so ungefähr oder jedes Jahr, was steigt, wie muss man positioniert sein und die Antworten sind anders. Und also das war jetzt, um dieses Zinsthema anzusprechen, da war es ja letzten Endes so, dass wir diesen Anstieg gesehen haben der Inflation und die Meinung war ja, es ist ja immer so schön, dass das alles transitory ist. Und die Argumentation von transitory war ja letzten Endes, das hat so im weitesten Sinne was mit China zu tun, weil die ja länger in Corona gehangen sind und wenn die wieder ihre Supply Chain online kriegen, dann läuft das alles. Und aber die Botschaft war ja immer, transitory bedeutet, Zinsen müssen nicht erhöht werden. So, und das ist ja letzten Endes dann der Punkt gewesen und da haben wir uns eigentlich den Mund fusselig geredet im Jahr 2001. 2021, Entschuldigung. 21, genau. Ich meine, ich kann da jetzt auf die Details eingehen, wie sich das entwickelt hat, aber es gibt immer wieder so Momente, wo ich dann doch baff bin, wie der Markt auf einem Thema drauf sitzt. Also ich muss da auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich kann mich erinnern, ich war 2008, glaube ich, war ich beim IFO-Jahrestag und da hat der Trichet gesprochen. Und da hat der Trichet uns was erzählt von Geldwertstabilität und hat im Prinzip eine Zinserhöhung angekündigt. Und der Markt war komplett in Denial. Und ich dachte mir dann auch, okay, is it me, is it everybody else? Bin ich derjenige, der jetzt da bei dem IFO-Vortrag in München sitzt? Und der wird zwar übertragen, aber da kommt kein Interessiertes. Und der hat es dann gemacht und dementsprechend war Chaos. Und ich weiß noch, im November 21, da ging es ja noch darum, dass das QE-Programm, was die Fed noch hatte, runtergefahren wird. Und dann wollte sie sich nicht committen, wie schnell sie das runterfährt. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt weiß es jeder, weil sie die Pace, die sie da nur gesagt haben, sie reduzieren, ich glaube um 15 Milliarden, dass sie die dann erhöhen werden. Und dann sagt der Markt, oder war dann der Kommentar, ja schau mal, die Fed will eigentlich gar nicht so viel reduzieren, die wird dann ab Januar nur noch um 5 Milliarden reduzieren. Und wo ich mir dachte, hallo, seid ihr verrückt? Das bedeutet, sie wollen so schnell wie möglich und natürlich werden sie die Zinsen erhöhen. Und das ist manchmal, dass im Markt an sich so Dinge sind, wo sie sich schon fragen, ob da jeden Tag mit einem frischen Blick drauf geschaut wird. Und das sind natürlich die Momente, wo man dann das ausspielen kann, wenn man da auch immer mal wieder die Übung macht, wie wäre es denn jetzt, wenn ich den Fonds neu auflegen würde? Wie wäre ich denn dann jetzt positioniert, um so ein bisschen die Sachen, die man mit sich vermeintlich rumschleppt, zu überprüfen, ob die da noch drin sein sollten?
Interessanterweise war es ja wirklich so, dass 2021 die Inflation und die Inflationserwartungen angestiegen sind. Es hat erstmal keinen interessiert. Und ich habe sozusagen in meiner Nische die ganzen aktiven Portfolio-Manager darauf angesprochen und die haben gesagt, nee, das ist vorübergehend und da passiert nichts. Genau das, was Sie gerade geschildert haben. Wahrscheinlich gucken wir uns auf Bloomberg die gleichen Daten an. Und es ist tatsächlich so, dass es halt manchmal Veränderungen gibt, die am Markt gespielt werden oder erstmal gar nicht gespielt werden. Und dann kommen sie plötzlich sehr heftig und dann ist es schon fast ja zu spät, wenn man sich dann drum kümmert. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, lebt der Investmentprozess auch davon, die Fühler weit auszustrecken und auf mögliche Brüche nach vorne zu prüfen, was kann passieren und wie kann ich mich heute schon vor bestimmten Brüchen schützen, die der Markt noch sehr geringfügig diskutiert.
Genau, letzten Endes ist es so. Ich meine, da gibt es ja dieses schöne Beispiel von Warren Buffett, der sagt, dass viele Anleger sich so an den Märkten verhalten, wie wenn sie Auto fahren würden und sie versuchen, das, was vor ihnen liegt, dadurch zu antizipieren, indem sie in den Rückspiegel schauen. Ja, ja. Und das funktioniert halt einfach sehr lange, solange die Straße gerade ist, aber wenn halt mal eine Kurve kommt, dann wird es am Ende des Tages schwierig. Und es sind ja auch Zyklen. Ich meine, das ist ja alles viel besungen. Das ist ja dann nichts irgendwie Besonderes, sondern Zyklen gehen zu Ende und es sprechen Dinge dafür, dass sich dann typischerweise die Dinge, auf denen der Zyklus basierte, auch korrigieren primär und dann neue Dinge entstehen. Und auf die muss man halt gucken, wann diese sogenannten Strukturbrüche kommen. Und das haben wir in den letzten Jahren auch relativ intensiv mit unseren Anlegern diskutiert, warum wir glauben, dass in dem Jahrzehnt die Welt schon ein bisschen anders ausschaut wie im letzten Jahrzehnt. Ich meine, wir haben auch das Thema China. Da war lange ein Glaube daran, dass China uns immer retten wird. Und da haben wir ja jetzt schon wirklich länger gesagt, dass da die Dinge nicht so toll aussehen. Und da war wahnsinnig viel, also was heißt Widerstand? Das ist ja nicht konfrontativ, aber die Leute haben unsere Position zur Kenntnis genommen, aber so quasi I respectfully disagree. Und jetzt, wo sich die Dinge so in den letzten eineinhalb Jahren entfaltet haben, Da sieht man, dass es dann manche Sachen halt auch letzten Endes Zeit brauchen, aber ja, das ist, ich habe auch die Erfahrung gemacht, rückwirkend sieht es dann immer so aus, als hätte man gutes Markttiming. Ich weiß noch, in dem Vorgängerfonds bin ich 2007 im Februar komplett rausgegangen, also sehr defensiv gegangen, und bis August habe ich gedacht, ich wäre jetzt gegrillt demnächst, und dann hat es die ersten beiden Quantfonds zerrissen und dann war wieder der gleiche Song, da hat die Fed die Zinsen gesenkt und der S&P ist im Oktober, hat ein All-Time-High gehabt und der DAX am Ende des Jahres, und dann hieß es, hey, ist doch jetzt alles super, die Notenbanken senken die Zinsen und so weiter. Und ja, dann 2009 hieß es plötzlich, ja, wie haben Sie das erkannt, dass da dann das runtergeht? Also ja, was heißt erkannt? Ich habe ungefähr mindestens mal 6 Monate wurde ich gegrillt, und letzten Endes so richtig los ging es ja dann erst im August 2008. Also reden wir über 1,5 Jahre, die, ich will nicht sagen spaßbefreit waren, aber die natürlich schon schwierig sind, wenn sie sich dann immer wieder hinstellen und sagen, nee, ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der es weiß, aber ich habe halt auch die Möglichkeit, das vielleicht neutral zu beurteilen, und das muss man dann halt auch einfach abwarten können. Und da ist halt dann auch vom Vorteil, wenn sie insgesamt als Firma so aufgestellt sind, dass sie tendenziell nicht wachsen müssen. Weil, wie gesagt, wenn sie per Definition in ihrem Investmentprozess, ohne dass sie es wissen, eine Wachstumskomponente drin haben, dass es ja, und sie dementsprechend die Firma ausrichten, dann haben sie halt schon einen Bias, um ein bisschen die Dinge mal eher positiv zu sehen. Aber wenn sie das agnostisch neutral anschauen können und sagen, ja, wenn halt gerade nicht die Zeit ist, dann ist halt nicht die Zeit. Müssen wir warten. Dann geht es auch.
Nach meiner bescheidenen Rechnung liegt das strukturelle Wachstum Ihres Fonds da aktuell bei 7,7% pro Jahr. Also alles, was ich sozusagen aus Zinsen, Umsatz, Free Cashflow, Gewinnwachstumsraten abzüglich Dividenden errechnen lässt. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Also da ist natürlich Wachstum drin. Und natürlich stemmt man sich mit so einem Wachstum gegen die Inflation. Ich möchte, meine Hörer haben bestimmt jetzt alle schon die Unterlage runtergeladen beim Zuhören, die wir gerade angesprochen haben. Und Sie haben auf der Seite 15 so ein paar strukturelle Brüche beschrieben, die wir so in den 10ern und den 20ern gesehen haben. Und ich glaube, dass das sozusagen Ihr Radarsystem, das vorausblickt und vorausfühlt, ganz gut beschreibt, dass wir sozusagen von allem, was die Globalisierung, die Fokussierung auf China, Quantitative Easing und Deregulierung betroffen hat, jetzt umschwenken auf geopolitische Brüche, auf Nearshoring und auf Dinge, die jetzt einfach so im Bilanzdatenpool eine andere Rolle bekommen haben. Sie nennen da unter anderem auch die Marge. Was ich total spannend finde, ist ja, dass wirklich sozusagen die Outperformance von verschiedenen Aktienportfolios, die ich jetzt sozusagen überwache, immer an bestimmten Faktoren hängt und sich da beschreiben lässt. Und meine Beobachtung war in den Phasen, als wir uns angefangen haben, sozusagen gegen die Inflation zu stemmen, also als die Inflation explodierte, dass dann das volkswirtschaftliche Wachstum in den USA und auch in Europa sehr schwach wurde und sich Unternehmen, die sich qua strukturellem Wachstum dagegen aufbäumten, sehr erfolgreich waren oder stark gesucht waren im Kapitalmarkt. Und mich würde mal Ihre Perspektive auf solche Faktoren interessieren. Natürlich gab es die großen Tech-Titel mit der Sonderkonjunktur, künstliche Intelligenz und so weiter. Da wird es vielleicht noch andere Innovationswellen geben, die das ganz ausführlich oder sehr verstärken werden. Aber letztlich ist meine Beobachtung, dass Unternehmen, die nicht wachsen, nach wie vor, auch jetzt mit der Perspektive sinkender Zinsen, gar nicht so richtig stark gesucht sind. Und erschreckend finde ich immer, wenn ich Portfolios durchleuchte, wie groß der Anteil der Unternehmen ist, die strukturell nicht stark wachsen. Die strukturell vielleicht gerade so auf Höhe des volkswirtschaftlichen Wachstums oder so ein bisschen drüber wachsen, aber nicht darüber hinaus, mit Umsatzwachstumsraten in den nächsten 5 Jahren von mehr als, sagen wir mal, 5, 6, 7%. Was für eine Chance haben aus Ihrer Sicht diese kaum wachsenden Unternehmen? Und teilen Sie die Beobachtung, dass diese Umsatzwachstumsraten neben all den anderen Aspekten, auch der hohen Marge und der Preissetzungsmacht im Inflationsumfeld, weiterhin ganz dominant sein wird bei der Aktienselektion?
Ja, das teile ich sehr, aber Sie haben natürlich schon auch die Grundannahme getroffen, dass wir weiter in einem Inflationsumfeld uns befinden. Und der Markt sieht es ja einfach nicht so. Also ich hatte schon ausgeführt, am Anfang hieß es, das ist transitory. Dann hat er gesagt, witzigerweise sagen die Leute jetzt, siehste, es war tatsächlich nur transitory. Das ist, geht aber so ein bisschen am Punkt vorbei, weil
das ist falsch.
Genau, transitory hieß ja, wir müssen die Zinsen nicht senken, nicht erhöhen, dass es runtergeht. Aber wenn ich die Zinsen um 500 Basispunkte erhöhe, dass dann die Inflation runtergeht, also das ist jetzt schon relativ klar. Und der spannende Punkt ist ja jetzt, was passiert, wenn die Fed die Zinsen senkt? Und der Markt sagt ja, wir gehen wieder in diese schöne 2010 bis 20 Welt. Wir dongen da vielleicht so ein bisschen an die 2% wieder hin, vielleicht ein bisschen drüber, aber im Prinzip ist egal, was die Notenbanken machen, wir sind wieder in diesem deflationären Umfeld und das sehen wir dezidiert anders, sondern wir haben immer gesagt, die Inflation kann die Notenbank auf Null bringen, die kann sie negativ bringen, es ist nur die Frage, welche Schmerztoleranz hat sie und ich konstatiere, dass die Schmerztoleranz überraschenderweise nicht sehr hoch ist bei den Notenbanken. Ich meine, nehmen Sie die Bank of Japan, die gibt am 31. Juli ein Statement raus und sagt, wir haben die Zinsen erhöht und wir werden sie weiter erhöhen. Markt in 2 Tagen 20% runter, danach ein Statement, okay, wir werden sie nur erhöhen, wenn der Markt ruhig ist. Also ich meine, Fed ist im Prinzip nicht ganz so schlimm, aber erinnern Sie sich an Herrn Paul, wie er 2018 die Zinsen erhöht hat und gesagt hat, wir sind weit von neutral entfernt. Dann gab es Weihnachten, wo es alles so ein bisschen schwierig wurde und schwuppdiwupp, naja gut, jetzt, obwohl die Zinsen nicht erhöht wurden, wir sind jetzt schon bei neutral, passiert nicht mehr so viel. Also diese Grundannahme ist ja im Prinzip die entscheidende Frage, weil wenn, so interpretiere ich das, Sie und ich falsch liegen, sprich wir in dieses Deflationsumfeld wieder reingehen, dann sind natürlich andere Titel gefragt, als wenn wir in dieses Inflationsumfeld gehen. Und was halt vielleicht auch ein Thema sein könnte, ich meine grundsätzlich, man muss immer so ein bisschen sagen, vielleicht vor der großen QE-Ära waren Margen eine Mean-Reverting-Serie. Also das sind Dinge, die sind immer wieder zurückgegangen. Dass die immer nur mehr werden, das muss man ja auch mal zu Ende denken. Also wenn die Unternehmen immer profitabler werden, immer mehr verdienen, auf welche Kosten geht es denn eigentlich? Weil der volkswirtschaftliche Kuchen ist halt so, wie er ist. Und das war natürlich lange Jahrzehnte auf Kosten der Arbeitnehmer, aber da haben sich viele Dinge geändert, wenn Sie sich die Löhne anschauen und so weiter, die fordern ihren Teil und die werden jetzt auch gerade nicht aufhören. Insofern ist das Thema Marge für Unternehmen schon die Frage, ob die so weitermachen können, weil man ja auch merkt, ich meine, das muss ich sagen, haben wir auch ein bisschen unterschätzt, wie, ja, ich will nicht sagen ruchlos, aber wie viel Potenzial Unternehmen hatten, ihre Preise zu erhöhen in vielen Bereichen. Die waren vielleicht selber überrascht und haben sich dann davor gedacht, meine Güte, wieso haben wir das nicht früher gemacht? Aber am Ende ist dieses Thema, wir haben ja davor immer nur drauf geschaut, mehr Umsatz, mehr Umsatz. Und jetzt wird schon wichtig sein, wer kann seine Marge am Ende des Tages verteidigen, weil wenn Sie auch jetzt die Lieferketten nehmen, so ein bisschen Thema Deglobalisierung, da werden, ich meine, ich habe immer in meiner Präsentation das Beispiel, Taiwan Semiconductor baut in Arizona eine Fabrik, jetzt die dritte mittlerweile, haben mal angefangen, da 12 Milliarden auszugeben. Mittlerweile sind sie bei fast 30, glaube ich. Und sagen zur Begrüßung, echt schön hier, nur dass ihr es wisst, die Produktionskosten sind 50% höher als in Taiwan. Mhm. Und ich meine, warum machen die das? Die machen das ja nicht, weil sie Bock haben, weniger zu verdienen, sondern die machen das, weil sie es machen müssen, weil sie es eben dieses, es geht um die Resilienz der Lieferketten. Und ja, wir haben jahrelang nicht in Rohstoffe investiert, bla bla bla, da könnte ich jetzt ewig reden. Also die Argumentation, dass das so margentechnisch so einfach weitergehen wird, halte ich für schwierig. Beziehungsweise eine steile These. Und wenn dann auch noch das Inflationsumfeld dazu kommt, nämlich wenn die Notenbank die Zinsen senken, wir einen neuen Inflationsimpuls senden, manche Produkte aber schon das kosten, was sie kosten, wird dann die Frage sein, wie es da weitergeht. Also deswegen sage ich auch immer, weil ich auch häufig das Gefühl habe, dass wenn ich zum Markt befragt werde, dass viele Leute halt so gerne hören würden, dass ich sage, wir kommen wieder ins Jahr 2010 und es stehen wieder 10 Jahre einfach Growth-Werte, die großen Tech-Werte kaufen und alles super. Vielleicht nicht, es ist halt einfach anders, ein anderes Umfeld und ich bin leider alt genug, um mich an Zeiten zu erinnern, wo die Notenbank nicht nur immer Rückenwind geliefert hat, sondern wo das auch mal schwieriger war und deswegen, da gibt es wirklich wahnsinnig viele Themen, die man sich da überlegen muss. Aber grundsätzlich ist Wachstum natürlich am Ende des Tages essentiell. Aber wenn Sie sich entscheiden müssen zwischen Wachstum und Bewertung, dann funktioniert es eine gewisse Zeit, dass Sie die Bewertung ignorieren. Aber da sollten Sie schon sehr geistig flexibel sein, sich dann auch zu verabschieden, weil am Ende setzt sich die Bewertung garantiert durch. Und diese Werte, die nicht so stark wachsen, sind halt dann am Ende ein Überbrückungsvehikel, um zu warten, bis die wachstumsstarken Werte wieder Preise haben, wo man sagt, dafür kaufe ich sie dann auch.
Wenn wir mehrere Risikofelder mal aufspannen, und Sie haben jetzt gerade zum Beispiel auch, was ich zum ersten Mal so gehört habe, die Revision von Margenhöhen angesprochen, also dass sie zurückkommen müssen oder dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie zurückkommen, mal abstecken, dann haben Sie schon das Thema Inflation angesprochen, und da glauben Sie, dass die Inflation nicht da bleiben wird, wo sie der Markt aktuell erwartet. Ja, also Sie können ja für jeden Blödsinn Prognosen, die ja auch am Markt als Versicherungsprämie bezahlt werden, nachschauen und sehen dann, wie der Kapitalmarkt in 5 Jahren die Inflation erwartet im Euroraum, im US-Dollar-Raum, und sehen tatsächlich genau das, was Sie beschrieben haben. Wir sind da irgendwie so um die 2%. Glaube ich persönlich auch nicht dran. Wir haben genug Gründe, warum die Inflation plötzlich und dann auch nachhaltig nochmal steigen kann. Was ist denn aus Ihrer Sicht dann noch sozusagen als Gewitterwolke zu definieren? Ich nenne mal noch 2 Felder, nämlich geopolitische Schocks, die es immer wieder geben kann. Wir haben vielleicht gelernt, dass geopolitische Schocks manchmal auch nur sehr kurz für Verwirrung sorgen oder für schlechte Stimmung sorgen, aber nicht für strukturelle Brüche. Das wäre vielleicht auch dann der Fall, wenn wir nochmal irgendeine Eskalation im Zuge des Kriegs in der Ukraine sehen. Und der zweite Aspekt, der mir momentan gar nicht diskutiert wird, auch vom Markt überhaupt nicht gepreist wird, ist eine Schwäche in unserem Finanzsystem. Also ich hätte jetzt mal ganz laienhaft gedacht, naja, die Bewertung von Immobilien in Bankbilanzen dürfte durch die steigenden Zinsen wahrscheinlich eher nachlassen. Und dazu kommt noch so ein Homeoffice-Effekt. Haben wir aber nur bei Regionalbanken mal kurz gesehen. Aber eigentlich sind wir mit unserer Allokation ins Finanzsystem bei ganz vielen Fonds, die so in ihrer Liga aufspielen, ganz unvoreingenommen und sehen dann im Anleihenbereich große Financials-Quoten und sehen viele Anteile im Versicherungs- und Bankenbereich. Sehen Sie die beiden Felder auch als Risiko, oder welche Risiken können Sie nach vorne so ein bisschen abtasten?
Also schon ohne den letzten Satz könnte ich jetzt 1,5 Stunden reden, was Sie da in diese Frage alles reinpacken. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also der Fonds insgesamt ist, da geht es auch nicht so. Ich weigere mich auch immer dazu, wenn es dann so heißt, Sie sehen oder Sie erwarten. Ich beurteile ein Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Marge kommen, nehmen wir mal die EBIT-Marge. Da schaut ja jeder hin. Earnings before interest and taxes. So, jetzt reden wir dann offensichtlich um die wesentlichen Komponenten Zinsen und Steuern. Jetzt hat man im ersten Schritt ja vermuten können, dass das ein Problem wird bei den Zinsen, weil die Zinsen eben gestiegen sind. Aus diversen Gründen haben das die Unternehmen sehr smart gemacht, sich zu niedrigen Zinsen verschuldet, hat es noch nicht so eine Rolle gespielt. Im Gegenteil, es war sogar ein positiver Faktor, weil sie ihr Cash dann zu höheren Zinsen anlegen konnten, ohne Neues aufzunehmen. So, dann schaut man sich halt mal die Refinanzierungsthematik an, was da so ansteht. Und da laufen wir schon in eine ganz nette Mauer rein, die jetzt so in den nächsten 1-2 Jahren kommt. Das heißt, das Thema Refinanzierung wird ein Thema sein und es wird zu höheren Zinsen ein Thema sein. Thema Steuern. So, dann sind wir schon wieder beim US-Wahlkampf. Wer, glaube ich, das gewinnt? Ich stelle einfach nur fest, dass die Steuern insgesamt für die Unternehmen niedrig sind, dass es eine Kandidatin gibt, die nicht ganz schlecht im Rennen liegt, die da sehr explizite Dinge prognostiziert. Ob sie das alles so macht, weiß ich nicht, aber on the margin könnte es da zumindest ein bisschen Gegenwind geben. Und dann ist es jetzt keine irgendwie große Prognose von mir, dass nächste Woche um 2:30 die Margen fallen, sondern ich einfach nur viele Dinge so auf die Kante genäht sind, dass ich sage, es braucht wenig, dass es schlechter wird. Und es braucht relativ viel, dass es noch besser wird. Und der Markt ist ja letzten Endes eine Flowgröße. Also der handelt ja die relative Veränderung und nicht so sehr, wo der Zustand jetzt gerade ist. Und das ist bei vielen von diesen angesprochenen Dingen, geopolitisch auch, ich meine, das sind zwei Dinge. Also es ist typischerweise so, man sagt ja auch immer so schön, kaufen, wenn die Kanonen donnern, dass diese unmittelbaren Schocks im Kurzfristbereich, die absorbiert der Markt immer sehr schnell. Wobei ich auch da sagen muss, es ist schon faszinierend, der Glaube oder die Erwartungen an Notenbanken, das Thema zu lösen. Also es gibt ja diesen zynischen Witz, den die Amerikaner sich immer erzählen, wenn sie diesen riesen Glauben an die amerikanische Notenbank unterstreichen wollen, dass sie sagen, der Markt ist am Vormittag gefallen, weil Russland Atomraketen nach Amerika geschickt hat. Am Vormittag gefallen, am Nachmittag ist er gestiegen, weil die Notenbank gesagt hat, sie öffnet das Discount-Window und senkt die Zinsen. Und ich meine, wenn Sie sich dieses Beispiel anschauen, das ist ja, wie gesagt, offensichtlich hätte das keinen, würde das Problem nicht lösen. Aber der Markt ist so, dass er der Notenbanken da einen wahnsinnigen Credit für viele Dinge gibt. Und es ist schon so, dass die Thematik, dass wir mit Russland einfach einen Supplier haben, den wir vom Markt genommen haben, ob das schlau war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber natürlich hat das Auswirkungen. Also zu sagen, der Ukraine-Krieg hat jetzt keine Auswirkungen, der hat für die deutsche Wirtschaft strukturell schon massive Auswirkungen. Und das Thema, dass Xi Jinping in China sich so verhält, wie er ist, hat natürlich auch Auswirkungen. Nicht heute Morgen, dass der Markt runterfällt. Und ich weiß, die Industrie tickt so, wenn sie sagen, das wird schlechter. Aha, interessant. Okay, noch nicht passiert, liegt wohl falsch. Also deswegen, man muss, gewissen Dingen sind halt auf dem langfristigen Horizont etwas, was sich dann spielt, aber diese langsamen Veränderungen, die spielen schon eine massive Rolle. Also insofern ist halt, wenn Sie das alles aggregieren, die Frage, ist das Chance-Risiko-Verhältnis, wenn man jetzt den S&P nimmt, bei 5600, eins, wo ich sage, die Wahrscheinlichkeit für einen 20% Move nach oben ist höher als für einen 20% Move nach unten mit, und wenn es für nach unten ist, dann kann man für viele Dinge, Sie haben es angesprochen, Regionalbanken etc., kann man für viele Dinge nicht so optimistisch sein. Aber diesen noch einen kleinen Aspekt, diese Themen, also wenn es irgendwie bilanziell möglich ist, es zu buchen, ohne die Verluste realisieren zu müssen, darlegen zu müssen, was auch immer, dann wird es passieren. Weil also die Notenbanken, die Politiker, ich meine, wo sollen wir anfangen? Sollen wir über das ganze Euro-Thema reden, wie griechische Anleihen verbucht werden? Wo soll ich anfangen? Also da habe ich völlig desillusioniert, dass es da einen freien Markt gibt, der die Dinge ausbrennt, sondern das wird so lange weitergetragen, bis wir dann wieder mit dem Ralf Lierl diskutieren, wo wir stehen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir endlich wieder da, wo wir angefangen haben beim Smart Investor. Nein, aber ohne den Flachs, sind Sie denn mit den Risiken, die Sie gerade beschrieben haben, willens und in der Lage, sogenannte Hedges in Ihr Portfolio einzubauen, die das Vermögen dann vor solchen Überraschungen schützen? Also wie man beispielsweise versuchen kann zu prüfen, welche Unternehmen denn zumindest mittelfristig von höherer Inflation profitieren. Das sind ja meistens dann leider die, die am Anfang erstmal qua Bewertungsfühligkeit auf steigende Zinsen verlieren und dann später gewinnen über höhere Margen, wenn die Margen dann überhaupt noch so hoch sind. Und ich nenne ein anderes Beispiel, Sie können sich gegen geopolitische Schocks Öl und Gold oder Rohstoffe ins Portfolio legen. Dann haben Sie aber Kapital gebunden, das vielleicht in einem Marktfeld außerhalb dieser Schocks diese Anlagen gar nicht so sehr präferieren.
Ja, das ist mit Sicherheit so. Also zum einen grundsätzlich, wir haben keine physischen Rohstoffe im Fonds. Also wenn, dann die entsprechenden Aktien, sowas, wie gesagt, setzen wir dann nicht um. Aber insgesamt ist es ja so, ich sage immer zum Spaß, nervösesten werde ich, wenn ich an einem Tag in meinem Bloomberg schaue und alle Aktien steigen oder alle Werte im Fonds steigen, weil dann weiß ich, dass der Tag, an dem die Kurse alle fallen, nicht ganz so fern sein wird. Mhm. Dann bin ich nervös, was entsprechende Streuungen, Klumpenrisiken etc., was passiert da gerade? Und solche Dinge will man letzten Endes vermeiden, aber man muss natürlich schon auch sehen, ich meine, wir sind, wie gesagt, im Large-Cap-Bereich investiert, wir sind ja dann doch immer noch ein kleiner Fonds. Also wir sind jetzt nicht in der Situation, dass wir solche Milliarden bewegen, dass wir 6 Monate brauchen, um in eine Position reinzukommen, sondern jetzt zum Beispiel ist es aktuell so, dass wir nach wie vor, wir haben es ja ausdiskutiert, das Thema Inflation so sehen, dass ein inflationäres Umfeld eher vorherrschen wird im Schnitt in diesem Jahrzehnt. Aber beschäftigen wir uns erstmal mit der Rezession in den USA. Und ich meine, China läuft nicht besonders, Europa ist ja quasi in einer Rezession. Wenn jetzt Amerika auch in eine Rezession geht, dann wird das natürlich Auswirkungen haben. Und das hat dann auch natürlich Auswirkungen auf die Ausrichtung im Fonds. Und das ist dann immer auch so, wenn man auf diese Durchschnittswerte schaut und sagt, ja, im Schnitt wird es so und so viel steigen. Das hört sich immer ganz nett für die Leute an, aber wenn ich sage, es steigt im Schnitt um 8%, das ist wie wenn ich zu Ihnen sage, Sie kommen an einen Fluss und wollen auf die andere Seite und ich sage Ihnen, der ist im Schnitt 1,50 Meter tief. Da wäre ich vorsichtig, weil am Ufer sind es halt 10 Zentimeter und wenn Sie nicht schwimmen können, da ist ein 3 Meter Wasserloch, dann ist die Vola killt Sie am Ende des Tages. Und das ist nun mal so, das ist auch von Anlegerseite natürlich so und deswegen muss man sich da schon auch, also ich sage immer, wir versuchen so in diesem Zeitraum, weil Märkte, wir haben es ja schon auch gesagt, sind im Kurzfristbereich extrem effizient, also die Maschinen sind schnell, das wird sofort eingepreist, eine Datenveränderung und ich glaube schon an die Idee, dass sie im Langfristbereich effizient sind, aber typischerweise ist so dieser Zeitraum 1 bis 3 Jahre, da sehe ich einfach Ineffizienzen. Ich meine, ich mache das auch immer am Beispiel deutlich, wenn ich lese manchmal Research von Analysten, da steht drin, wir sind positiv für die Aktie mittelfristig, aber uns fehlt der Katalysator für die nächsten 6 Monate. Ich meine, da kann ich nur schmunzeln. Ja. Ich bin froh, wenn ich überhaupt die Aktien finde, die ich auf Deutsch gesagt irgendwann mal steigen. No way, dass ich sagen kann, dass das in den nächsten 6 Monaten passiert oder so eine Granulatsebene. Also insofern, wie gesagt, bewegen wir uns so in diesem Zeitrahmen und dann, wenn man sich sagt, man hat Dinge, die vielleicht im Moment nicht gefragt sind, dann muss man das halt auf Fondsebene so steuern, dass man vielleicht ein bisschen höhere Cashquote hat und so weiter. Also aber da, wie gesagt, wir sind ja auch ein Basisinvestment. Wir wollen auf gar keinen Fall, wie gesagt, nur Aktien haben, die steigen an einem Tag, weil dann, wie gesagt, ist das mittelfristig schlecht und deswegen hat man immer wieder Phasen, wo manche Werte einfach nicht performen.
Also um jetzt mal sozusagen in die Feinheiten des Fonds einzusteigen, ich sehe schon, dass Sie da diese Themen ein bisschen spielen. Sie haben 75 Aktien allokiert, davon sind die größten Branchen Tech, Pharma und Öl und Gas, wenn ich es mal ganz grob überschlage. Und Sie haben mit, wenn ich es richtig sehe, 9% Rohstoffen, ja auch da einen relativ großen Bereich. Und das Interessante ist, dass viele Vermögensverwalter oder viele aktive und benchmark-unabhängige Aktienmanager gibt, die von insbesondere Rohstoffen und auch von Öl und Gas mal ganz die Finger lassen, weil sie einfach der Meinung sind, dass die langfristigen Wachstumsraten, die sie beim Bloomberg-Konsensus lesen, da viel zu schwach sind. Und die sich da, sie lachen schon, die stehen ja da. Das ist ja die Weltmeinung, die kann nicht falsch sein. Und sie machen sich ja damit ihre durchschnittlichen Wachstumserwartungen kaputt.
Also Punkt 1, im ersten Schritt muss man da jetzt auch ein bisschen drauf gucken. Es gibt viele verschiedene Arten, wie man Aktien klassifizieren kann. Also von Bloomberg, von ICB und so weiter. Und das sind teilweise erschreckende Unterschiede, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich habe da immer das Visa Mastercard Beispiel, die in den letzten Jahren Financials, Tech-Werte und auch mal Industrials waren. Und also deswegen, die Rohstoffe-Werte, die Sie da ansprechen, sind im überwiegend Minenwerte. Also da reden wir über Edelmetallaktien und Kupferminen. Also und das sind halt strukturelle Themen, das ist eine Bewertungsgeschichte. Also wenn Sie sich die Goldminen anschauen, dann ist es einfach so, dass ich argumentieren würde, dass wir eine Diskrepanz haben zwischen dem, wo die Minen stehen, im Verhältnis, wo der Goldpreis steht. Jetzt gibt es da gute Erklärungen für gewisse Dinge und das hat vielleicht am Ende des Tages auch dazu geführt, dass dann das Sentiment für diese Werte so schlecht ist, dass da keiner hinschaut. Aber das ändert nichts daran, dass die aus meiner Sicht sehr profitabel mittlerweile sind, vor einer guten Zukunft stehen und in diesem Jahr sieht man ja mal zum ersten Mal so ein bisschen, dass da was passiert. Also das zum Thema Minenwerte. Das andere, den Energiebereich, den Sie angesprochen haben. Ja, das ist letzten Endes auch wir leiden insgesamt alle darunter, dass die Politik meint, Vorgaben machen zu müssen, wie man zu investieren hat, was man machen hat und es führt letzten Endes zu Ineffizienzen. Ich meine, wir haben den Energieunternehmen im Jahr 2015 im Rahmen der ESG-Geschichte gesagt, ihr dürft nicht mehr in fossile Quellen investieren oder ihr sollt es nicht mehr und dementsprechend ist der CapEx nach unten gegangen. Aber natürlich, wir brauchen ja die bestehenden Quellen, weil so schnell geht es ja da nicht mit der Transformation. Situation. Und da bleibt dann relativ viel Geld übrig, wenn sie nicht mehr in komplizierte Dinge investieren. Und das wird ausgeschüttet. Und diese Unternehmen haben Ausschüttungsquoten, wenn sie jetzt Dividenden und Aktienrückkaufprogramme dazunehmen, die liegen im zweistelligen Bereich. Und das, finde ich, ist schon mal ein ganz guter Startpunkt. Wenn ich auf der anderen Seite weiß, dass relativ wenig investiert wurde, dass gerade wenn sie den Ölbereich nehmen, die Amerikaner aus wahltaktischen Gründen ihre strategische Ölreserve also so runtergefahren haben, wie sie in den 80er Jahren waren. Nur jetzt braucht man natürlich vom Volumen deutlich mehr. Wenn Sie wissen, dass der Energiebereich am wenigsten korreliert mit dem Technologiebereich, es ist ein interessanter Portfoliobaustein. Und wenn dann noch das Thema Inflation eben dazu kommt, wir haben den Krieg angesprochen, was wir auch noch haben, da gehen Dinge offline. Also ist da auch wieder, ich komme immer wieder zum gleichen Thema, wie ist das Chance-Risiko-Verhältnis? Und natürlich ist mir auch klar, dass wenn wir von einer Rezession reden, dass diese Werte jetzt nicht die Sterne vom Himmel runterschießen werden. Aber da ist halt dann auch die eigene Demut gefragt. Glaube ich, dass ich den Tiefpunkt genau erwische, wann man sie wieder kaufen muss? Eher nicht. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn sie mittlerweile eine Woche zu spät dran sind, dann sind die Dinger 30% im Plus. Und daher, wenn man sich entscheidet, sowas mitzuhaben im Portfolio, weil man eben auf diese Durchschnittsverzinsung im zweistelligen Bereich in diesem Jahrzehnt wartet, aber das Wasserloch vermeiden will, dann muss man halt das auf Portfolioebene auffangen, dass die Investoren nicht sagen, hey, was ist da hier mit der Vola in deinem Fonds los? Und so erklären sich dann die einzelnen Portfoliobausteine, die sich auch einfach gegenseitig, ja, sage ich mal, unterstützen oder ziehen sollen, um eben eine relativ gesehen stabile Entwicklung zu ermöglichen, ohne dass die Leute aus dem Bett fallen, wenn mal an den Märkten was passiert.
Das heißt, das Streamlining im Aktienbereich nach bestimmten Kräften, wie beispielsweise einer bewussten Zinsfühligkeit, wenn Sie glauben, dass Zinsen sinken werden und das Tech outperformt und Sie das ganze Portfolio dem unterordnen, das wird nicht passieren. Das ist nicht Stil Ihres Hauses, sondern Sie suchen innerhalb der Assetklasse Aktien dann tatsächlich schwach korrelierte Bausteine, die Sie dann auch für verschiedene Szenarien allokieren. Und damit ist das Portfolio nicht sozusagen einer Marktkraft untergeordnet.
Genau, ich würde schon nochmal sagen, dass ich sage immer auch am Ende, Correlation Trades are accidents waiting to happen, weil da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Es muss schon von der Bewertung her passen. Mhm. Also wenn die Bewertung dieses Sektors, ich würde jetzt keinen Sektor da reinnehmen, der aufgrund von historischen Korrelationsanalysen da eine gute Rendite geliefert hat in diesem Marktumfeld und mir und nicht auf die Bewertung schauen. Also der erste Schritt ist schon zu klären, was habe ich sicher? Ich habe da die Ausschüttung und so weiter angesprochen und habe ich insgesamt ein Kursniveau, wo ich mir denke, eigentlich müsste es mittelfristig höher stehen. Und wenn das dann noch ein Add-on ist, dass es negativ korreliert ist oder nicht so stark korreliert ist, dann nimmt man das natürlich gerne mit, aber das ist jetzt nicht der entscheidende Faktor.
Sie haben gerade so herzlich gelacht, als ich die Bloomberg-Konsensusprognosen für Öl- und Rohstoffwerte angesprochen habe. Wenn Sie an die nicht glauben, übrigens Oliver Morat hat auch herzlich gelacht, wenn Sie an die nicht so glauben, dann ist ja sozusagen meine Perspektive auf das Portfolio, wenn ich da die Bloomberg-Konsensusschätzung nehme und sozusagen das langfristige strukturelle Wachstum für Ihren Aktienblock sehe mit 11,3%, ja gar nicht richtig oder nicht Ihre Perspektive. Wo ist denn die Abweichung vom Konsensus? Und wo sind Sie denn beispielsweise bei der Selektion der einzelnen Titel ganz anders unterwegs als der Konsensus?
Also gut, Punkt 1 ist, ich habe da nicht geschmunzelt, weil ich das despektierlich dem Konsensus gegenüber meinte, sondern weil es für mich jetzt keine Referenz ist. Also ich schaue mir nicht, wo ist der Konsensus und von da an mache ich weiter. Deswegen, das ist jetzt nicht so sehr das Thema. Und wenn Sie sich Aktienschätzungen anschauen, Gewinnschätzungen und das korrelieren sie mit dem Aktienkurs, dann ist es leider eine relativ hohe Korrelation mit einer gewissen Verzögerung. Ich meine, ich habe mich auch mal relativ lange mit Behavioral Finance beschäftigt. Analysten sind Menschen, die geben Prognosen ab, die von einem Status quo ausgehen und wenn sich da Dinge ändern, dann sind sie relativ zögerlich, die zu verändern, diese Schätzungen, weil sie natürlich das so ein bisschen als Fehler interpretieren. Ist ja auch nur menschlich oder sowas. Also insofern, da ist der grundsätzliche Trade oder die grundsätzliche Einschätzung, die ich dargelegt habe, was für den Ölbereich insgesamt spricht, was für den Energiebereich insgesamt spricht und ob das jetzt ein Jahr früher oder später erreicht wird, ist am Ende des Tages nicht so relevant und die Konsensusschätzungen, da kann ich ja zuschauen. Jetzt, also wenn der Ölpreis jetzt gefallen ist in den letzten 3 Tagen, dann werden die Konsensusschätzungen runtergehen. Und das kriege ich jetzt gerade auch noch selber hin, dass ich als Inputfaktor einen niedrigeren Ölpreis da rein friemel und dann sage, ja, okay, wird wohl nicht so gut sein. Denn das habe ich auch verstanden soweit. Aber das sagt mir eigentlich nichts. Ich meine, die Grundidee von unserem Fonds ist, oder wir haben eine Investitionsdauer von einzelnen Werten oder Haltedauer von zwischen 7 und 8 Jahren im Schnitt. Also da ist es dann eher so, dass ich jetzt sage, hey, also die Gelder, die jetzt in den letzten Monaten reingeflossen sind, die habe ich nicht 1:1 quotal dann auch in den Energiebereich investiert, sondern ich habe den halt so ein bisschen runtergefahren. Und aber das ist es dann. Aber das, also die Nummer habe ich mir schon im jugendlichen Leichtsinn abgewöhnt in jungen Jahren, dass ich meine, ein Markttiming so zu machen, dass ich da komplett aus Dingen rausgehe. Und vor allem das, was ich garantiert nicht mache, ist, dass wenn ich von Dingen langfristig überzeugt bin, dass ich, wie gesagt, aus kurzfristigen Timing-Überlegungen es nicht mache, weil ich meine zu wissen, dass die nächsten 3 Monate da die Rezession eingepreist wird und deswegen die Energiewerte fallen. Da habe ich also wirklich genug Lehrgeld bezahlt in meinem Leben und ich bin froh, wenn ich Conviction-Ideen habe und wie gesagt, mal ein bisschen prononcierter, mal ein bisschen weniger, aber dass ich da in so eine 0-1-Nummer reingehe, da bin ich echt demütig genug. Da hat mich der Markt schon zu oft am Nasenring durch die Manege geführt. Deswegen habe ich keinen Bedarf mehr.
Inwieweit, Herr Kapfer, ist Ihr Portfolio eine Antwort auf den Aufstieg des globalen Südens und auf die Tatsache, dass wir heute auch bei der klassischen Gewichtung der ETFs, wir sind alle keine ETF-Investoren, wir sind für aktives Management, aber trotzdem ist die Welt ja so, wenn irgendein Pensionsfonds seine Aktienquote erhöht, kauft er den MSCI World und hat dann automatisch nicht unbedingt das globale Umsatzverhältnis gekauft, sondern er hat sozusagen Aktienkultur, Aktienbewertung in hohem Maße die USA gekauft. Inwieweit gibt Ihr Fonds eine Antwort darauf, dass die aktuellen Gewichtungen in USA sich vielleicht verschieben werden, dass es Unternehmen geben wird, die sich in Asien, in Südamerika, in Afrika hervortun werden durch hohes Wachstum? Oder stehen Sie auf der Seite und sagen, die Governance-Risiken und auch geopolitische Abschläge, die in diesen Regionen durchaus mal auf der Bewertung lasten können, sind zu groß, wir fassen das Thema nicht an?
Also ich habe früher immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, wenn ihr eine Aktie kauft und sie fällt 20% und wenn nicht eine ganz große neue Nachricht kommt, dann müsst ihr euch freuen und sagen, cool, der Markt ist so doof, wir wollen mehr kaufen. Da muss Überzeugung da sein. Und grundsätzlich ist es einfach so, da muss man auch realistisch sein, es gibt genügend Aktien, in denen wir uns bewegen können. Gibt es spannende Aktien in Asien, im globalen Süden, wie Sie das genannt haben? Ja, natürlich. Aber wir bleiben bei den Themen, die wir können. Wir wollen eine ordentliche Bilanzierung im Rahmen dessen, wie es halt nun mal ist. Und diese Sachen überlassen wir Spezialisten vor Ort. Also wenn wir jetzt irgendwelche Fonds oder Aktien haben, die aus kleineren Ländern in Asien oder in Afrika oder was auch immer sind, das ist nicht unsere Spielwiese. Da halten wir uns raus. Grundsätzlich ist es so, dass wir relativ gesehen zum MSCI weniger in den USA gewichtet sind, weil er sowieso alles so gehypt ist in dieser Hinsicht. Aber das wird sich dann ändern aus meiner Sicht, wenn sich die Themen ändern. Und wenn Sie mich fragen, ist es so, dass wir dieses Tech-Thema eigentlich schon ein bisschen angeschossen hatten 2022 und die Korrektur war am Laufen und die haben jetzt nochmal eine schöne Verlängerung bekommen durch dieses ganze AI-Thema, was mit Sicherheit eins ist, aber um es nochmal zu sagen, ich habe auch den Beginn des Internets erlebt, das ist auch alles genau so und noch mehr, als wir es uns je vorgestellt haben. Das hat aber nichts daran geändert, dass Amazon 95% zwischenzeitlich im Kurs verloren hat. Und ob jetzt alle Bewertungen, die da gerade im Tech-Bereich, gerade in diesem AI-Bereich sind, so sind, dass man sagt, das ist ja gerade erst der Beginn oder ob da nicht auch mal eine gesunde Korrektur ist. Und deswegen, ja, Kaffeesatzleserei, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn in den USA eine Rezession gibt, diese Tech-AI-Blase dann nochmal so ein bisschen vielleicht Luft ablässt, dass dann im nächsten Aufschwung die USA einfach nicht mehr so dominant sind, weil das Thema, was sie halt haben, und das ist halt, ich meine, man kann immer sagen, ich will nicht in den USA investieren, aber sie können nicht sagen, ich will in Tech investieren, aber nicht in den USA. Mhm. Es gibt eigentlich keine Länderallokation, sondern es gibt eine Sektorenallokation. Ich meine, wollen sie Value machen, müssen sie in Europa sein. Wollen sie Tech machen, müssen sie halt in den USA sein. Und also sowas kann ich mir schon vorstellen, aber es gibt jetzt eigentlich kein Szenario, wo der Fonds, sage ich mal, 20% in brasilianischen Nebenwerten hat. Da brauchen wir Leute, die vor Ort checken, ob die Adresse auch ein Bürogebäude dazu hat und nicht irgendwie nur ein Briefkasten ist. Und das können wir von hier nicht leisten und insofern ist das nicht unsere Spielwiese.
Der Squad Makrofonds allokiert Aktien, Anleihen und Cash. Darüber hinaus noch manchmal was anderes?
Ja, also Long-Put-Optionen machen wir auf den Index. Das finde ich immer ganz attraktiv. Wenn die Volatilität niedrig ist, dann weiß ich, was ich da einsetze, weiß ich, was ich kriege. Da gibt es relativ wenig Überraschungen. Und das ist dann so eine Strategie, die wir manchmal machen, wenn die Sachen einfach günstig sind. Da muss ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich erwarte, dass was Großes passiert, aber wenn was attraktiv gepreist ist, dann kann man das mit reinnehmen und sowas machen wir noch, aber ansonsten, wir machen jetzt, ja, wie Sie schon gesagt haben, Aktien, Anleihen, hauptsächlich Cash und auf die großen Indizes, manchmal Optionen, aber auch so, dass man da vorsichtig ist, weil wir ja mit der Benchmark an sich nichts zu tun haben und man muss schon auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht am Ende dann overhedged ist, was natürlich schön ist, wenn es läuft, aber halt nicht so schön ist, wenn es nicht läuft. Also ja, es spielt auch eine Rolle, aber es ist eher nur noch mal ein bisschen, um vielleicht ein bisschen zu bremsen, nicht, dass das der entscheidende Faktor ist.
Und um am Schluss noch mal einen Blick auf die Anleihen zu werfen, weil die auch noch mal so eine besondere Eigenschaft haben. Wir haben aktuell einen Anleihenblock von 14%. Wir haben eine laufende Rendite von so knapp 4,1%. Wir haben eigentlich kaum Laufzeitrisiko. Die Anleihen laufen durchschnittlich ein bisschen länger als ein Jahr, wenn ich es richtig sehe. Das Feld spielen Sie also nicht aktiv oder vielleicht doch. Sie nehmen kein Fremdwährungsrisiko, aber Sie nehmen Kreditrisiko. Und das in der Phase, wo man wahrscheinlich oder viele andere Vermögenshalter sagen, nee, für Kreditrisiko werden wir aktuell so unattraktiv vergütet, dass wir sogar noch irgendwie bis zu 60% Staatsanleihen horten und uns da gar nicht drauf einlassen. Wir machen Duration. Was ist sozusagen der Grund, dass Ihr Anleihenbaustein im Kontext Ihres Portfolios jetzt anders aussieht? Also, dass Sie sozusagen eine kurze Duration haben, aber dafür dann durchaus schon im Kreditbereich ins Risiko gehen.
Also grundsätzlich ist es so,
dass relativ ist. Ich sehe nach dem Bloomberg-Konsensus-Rating ein Dreifach B und nach S&P Zweifach A. Also das ist alles.
Ja, also das ist eine, wenn Sie so wollen, feige Aufstellung, weil ich sag mal, Unklarheit ist es am Ende des Tages im Moment. Ich meine, grundsätzlich der Anleihenteil hat in unserem Fonds die Funktion, den Fonds zu stabilisieren. Das ist jetzt keiner, es wird nie passieren, dass wir einen Kommentar schreiben und sagen, die Rendite dieses Jahr wurde hauptsächlich getragen durch unsere tollen Anleihenallokationen. Punkt eins. Punkt zwei ist es so, wir sind wieder beim Thema Inflation. Normalerweise ist es ja irgendwie relativ klar, man sagt, Rezession kommt, langlaufende Anleihen gehen runter, also die Zinsen und die Kurse hoch. Und dann kann man da sagen, ich glaube, sie steigen ein bisschen mehr oder weniger, wie auch immer. Aber diesmal ist es halt so, dass ich mir nicht mal dessen sicher bin, weil ich, wie gesagt, wenn die Fed die Zinsen senkt, halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass der Markt einpreist, dass die Inflation wieder steigt und dass das lange Ende dann am Ende, was die Kurse betrifft, fällt und nicht steigt. Und ich kann Risiken eingehen, wenn ich mir über den Umfang der Marktbewegung nicht ganz klar bin. Aber wenn ich nicht mal eine überzeugende Meinung dafür habe, ob meine Kurse steigen oder fallen werden, dann gehe ich da einfach das Durationsrisiko nicht ein. Ich meine, das ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Das heißt nicht, dass das diesmal nicht so sein muss, aber ich stelle schon fest, dass wir, wenn Sie jetzt die 10-jährigen US-Anleihen betrachten, dass die jetzt nicht gerade die Zinsen im freien Fall sind und die Rezession einpreisen. Und die Indikatoren haben jetzt auch schon ein bisschen zugenommen. Also das ist einfach ein Risiko, was wir nicht gehen wollen. Im Gegenteil, wir antizipieren zwar die Zinssenkungen und wollen da einfach eine Verzinsung einlocken. Und die ist halt dann, haben wir die Anleihen 1,5 Jahre, aber auch da ist es so, wir sind ein offensiver Mischfonds. Das Ziel ist schon natürlich dann auch, diese Gelder dann wieder in wachstumsstarke, in andere Ideen am Aktienbereich zu investieren. Und das ist das Kreditrisiko, was Sie ansprechen. ja, haben es ja auch gesagt, ich meine, da hat Bloomberg ein quantitatives System, was Ausfallwahrscheinlichkeiten berechnet, und also die höchste Ausfallwahrscheinlichkeit, die wir haben, glaube ich, liegt bei 2% für eine Aktie, eine Ford-Anleihe oder was. Das würde ich jetzt schon gehen, dieses Risiko, das würde ich jetzt als nicht so einsehen. Wenn Sie da eine 10-jährige Anleihe haben, dann ist das ein anderer Schnack. Also insofern ist es einfach der Tatsache geschuldet. Ich wünschte auch, dass ich mich immer hinstellen könnte und mit High Conviction darin jetzt nach oben, nach unten, aber wenn das Bild einfach nicht klar ist, dann müssen wir halt leider auch uns da wieder an diesem Warren Buffett-Spruch orientieren. Es ist nicht besonders angenehm, Cash zu haben oder defensiv ausgerichtet zu sein, aber es ist besser, als was Doofes zu machen. Und ja, das ist letzten Endes die Situation. Wir müssen einfach jetzt erstmal Klarheit haben, wie manche Dinge sich entwickeln.
Jemand muss den Hund bändigen übrigens.
Meiner liegt hier übrigens ganz brav und ruhig neben mir. Olli.
Was soll ich jetzt sagen? Meine hat an der Tür gekratzt, ich habe sie reingelassen und dann macht sie auch noch Rabatz. Da bin ich wohl selber schuld.
Der Podcast-Host hat keine Haustiere ins Gespräch mitgebracht. Lassen Sie uns am Schluss noch mal ein paar Zahlen zu Ihrem Fonds nennen, weil die wirklich spannend sind. Sie haben annualisiert eine Performance von 8,35% bei einer Standabweichung von 7,1%. Das ist ein gutes Verhältnis, kann man so sagen. Ne? Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie selbst mal sich verschiedene Aktien-, Anleihen-Allokationen angucken und das sozusagen mit Ihrem eigenen ETF-Portfolio nachbauen wollen, viel Spaß. Sie haben sicherlich die Tools. Schauen Sie mal, wo Sie risikomäßig landen. Und ich glaube, das ist durchaus ein Blick wert und ist auch nochmal ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen für aktives Management. Und wir finden ja manchmal nicht so leicht die Gründe, warum man Vermögen aktiv managen soll. Aber diese Zahlen im Vergleich zu allem, was Ihre Robo-Advisor im ETF-Bereich so an Berechnungsmodellen zeigen, ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz starker Punkt. Also das will ich nicht unerwähnt lassen. Was zahlt man denn, wenn man Ihren Fonds investieren will, für 10.000 Euro, für 100.000 Euro und für 10 Millionen Euro für Gebühren?
Olli, du, ich?
Mach mal.
Ja, wenn Sie 10 Millionen investieren, dann kommen Sie in den Bereich unserer Super-Insti-Tranche, super-institutionellen Tranche. Die hat eine TER-Ratio, soweit ich es jetzt weiß, von 0,92 oder 3, sowas. Dann noch eine Performance-Fee von 5%, All-Time-High-Watermark, wird auch nie irgendwann gekappt. Und wenn Sie darunter liegen, dann hängt es davon ab, ob man Interesse an Bestandsprovisionen hat oder nicht. Wenn man die nicht hat, dann liegt man irgendwo, sag's mir, ich muss es selber nachschauen, bei 1,2 oder sowas würde ich sagen, 1,23. Wenn man die Bestandsprovisionen 60 Basispunkte, sind wir bei 1,83 oder sowas. Nageln Sie mich bitte nicht auf den letzten Basispunkt fest, ich weiß es nicht ganz auswendig. Und in diesen beiden Tranchen ist die gleiche oder Performance Fee auch All-Time High Watermark, wird nie gestrichen, 7,5%. Und,
ja. Christian, ich hätte es leichter beantwortet. Wir liegen da, wo die großen Mitbewerber auch liegen. Vielleicht sogar ein bisschen günstiger.
Ja, aber das ist ja keine Antwort für diesen Podcast hier.
Ich habe also, so lange nichts gesagt. Ich dachte, ja, ich bringe mich jetzt mal ein in der Unschon-Welt.
Na, absolut, ja. Nee, ich weiß ja auch, es war jetzt schwer, so lange zu schweigen, aber das war es wirklich wert. Und es ist fast ein bisschen schade. Wir haben jetzt 1:40 gesprochen und eigentlich müssten wir jeweils separat nochmal sprechen. Und Herr Kapfer, ich würde Sie gerne dann in einem separaten Gespräch nochmal mit langfristigen, säkularen Thesen behelligen und bombardieren, weil ich glaube, es spannend fände, zu hören, was Sie dazu sagen. Und das waren aus dem Maschinenraum wahnsinnig spannende Einblicke. Und ich habe so den Eindruck, dass dieses Nerdige und dieser weitreichende Radar in so einem kleinen Maschinenraum auch besser aufgehoben sein können als in einem großen. Wenn Sie sich mal vorstellen, dass Ihre Überlegungen weit verzweigt in verschiedenen Hierarchiestufen verteilt werden müssen, dann kriegen Sie das, glaube ich, ganz, ganz schlecht verarbeitet. Dann treffen Sie Entscheidungen auf der Basis Ihrer Beobachtungen sehr, sehr spät. Und das macht es, glaube ich, auch aus, dass sie ihre Entscheidungen, die ja alle wirklich ganz weit verzweigten Überlegungen folgen, sehr schnell treffen können. Das fand ich wahnsinnig spannend. Also vielen, vielen Dank dafür. Bei den Kosten würde ich als Family Officer sagen, da müssen wir vielleicht nochmal über eine super, super Family Office Tranche nachdenken.
Das darf dann mit dem Vertrieb besprochen werden.
Jawohl. Aber das war auf jeden Fall schon mal richtig spannend. Gibt es denn jetzt so aus der gemeinsamen Perspektive Maschinenraum und Vertrieb irgendwelche Dinge, die wir von Ihnen und von dir, Oliver, noch hören sollten? Gibt es etwas, was man sich anschauen kann? Kann man euch irgendwo besuchen? Habt ihr das nächste? Ich meine, ihr seid ja jetzt gewachsen. Ihr seid ja aus der kleinen Phase sehr schnell entwachsen. Gibt es irgendwelche Anlegermessen mit 40.000 Besuchern, die ihr selbst organisiert? Oder welche Aktionen sind geplant? Also okay. wo kann man euch treffen? Wo kann man einen Blick drauf richten?
Alex, da fange ich da mal mit an. Also als allererstes habe ich dem Alex abgesagt, dass wir die Allianz Arena mieten, weil in das Stadion würde ich ja nicht gehen. So viel zu der 40.000-Mann-Geschichte. Da wäre auch die Stimmung nicht gut, also macht überhaupt keinen Sinn, dorthin
zu gehen. Stimmt voll zu. Die Volt-Arena hat 15.000 Plätze. Und so, wenn man den Innenraum noch mitbucht und den Kiosk auch direkt am Spielfeldrand hat, kann das auch sehr schön sein.
So, also Spaß beiseite. Wir haben letztes Jahr mit drei Partnern, nämlich mit Dr. Jens Erhardt, mit Shareholder Value und Eib Weiwitz, die Munich Open in München gestartet. Und das war tatsächlich ein extrem gut angenommenes Event. Das wird es dieses Jahr, nächstes Jahr wird es das nochmal geben, in München und in Hamburg. Und das bringen wir auch nach Bonn und nach Stuttgart zum Jahresende. Das ist definitiv etwas, wo ich sagen würde, das ist es sicherlich wert, hinzugehen, weil nicht nur der Alex dort spricht, sondern dort sind wirklich einige Granden unserer Industrie unterwegs, die auch wirklich was zu sagen haben. Dann planen wir mit zwei weiteren Partnern am 7.11. Ein Wahlseminar, Webinar, nicht Seminar, sondern Webinar, wo wir einfach mal einordnen, was da passiert ist, wenn da überhaupt schon was einzuordnen ist. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Es kann auch sein, dass wir sagen, hätten wir gerne gemacht, aber soweit sind wir an der Stelle nicht.
Aber ich finde es toll, dass ihr der Wahl in Brandenburg so eine große Bedeutung gebt.
Ja, danke.
Das machen die wenigsten.
Das machen die wenigsten, richtig.
Detailversessen.
Alex, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe irgendwo hier hinten, du hast jetzt zeitnah auch ein Webinar ein Update-Webinar nochmal zum Thema China. Ist das richtig?
Also wir haben grundsätzlich im September machen wir immer so ein, ich nenne es mal Kick-Off-Webinar für die Wintersaison und das ist findet am 17.09. statt, kann man sich auch auf der Homepage anmelden, wenn man möchte. Und da reden wir, wie gesagt, über die Märkte, wo sie stehen, wie vielleicht das Chance-Risiko-Verhältnis ist. Und wir haben so ein kleines Anhängsel, 15 Minuten China, weil ich letztes Jahr mal ausführlich dargelegt habe, was der Makroprozess in der Praxis ist, weil sonst sagt man, oder habe ich immer in den Präsentationen gesagt, ich bin skeptisch für China. Und dann haben mal Leute zu mir gesagt, was heißt denn das eigentlich? Warum? Kannst du das mal darlegen? Und da habe ich anhand des Investmentprozesses mal dargelegt, was man sich da anschaut, um wo am Ende die verkürzte Aussage steht, skeptisch für China. Und das war so ein Sonderwebinar, was wir letztes Jahr gemacht haben. Und da machen wir so ein kleines Follow-up, ob sich da jetzt was großartig geändert hat. Also insgesamt eine Dreiviertelstunde mit Fragen danach, wer noch Lust hat, ja, wie gesagt, anmelden auf der Homepage
genau. Bei
Squadfonds.
Also das war eine ganz tolle Melange heute aus der Idee des Finanzgourmets, wie ein Podcast groß wird. Abonnieren Sie bitte den Finanzgourmet. Und wie heißt der andere Wein-Podcast nochmal?
Weinlesen.
Bitte abonnieren.
Danke.
Ja, natürlich, gerne. Zweitens, die Lenny Fischer-Folge muss die erste Folge sein, die Sie als Abonnement hören. Zweitens haben wir den Aufstieg eines Fondshauses gehört und erlebt, wie innerhalb von 2,5 Jahren das Fondsvolumen signifikant erhöht worden ist, wie das gelungen ist, wie die Überlegungen waren, wie aus einer, ich würde gar nicht so sagen, so einer Guerillataktik wirklich was deutlich Größeres geworden ist. Und dann haben wir den Maschinenraum kennengelernt und das waren erleuchtende Momente. Ich habe viel gelernt und Herr Kapfer, ich werde Sie nochmal separat hier einladen. Das war wirklich spannend und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Euch und Ihnen ganz, ganz vielen Dank für die fast 2 Stunden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören uns ja sowieso immer etappenweise. Das ist ja in einem Stück gar nicht auszuhalten. Vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben und wir freuen uns auf die nächste Folge. Lieber Oliver, wir sehen uns auf dem Private Banking Kongress.
Definitiv.
Und Herr Kapfer, wir sehen uns bald hier wieder.
Und bitte. Alles klar. Dankeschön.
Christian, ganz kurz ein Schlusssatz von mir, journalistisch ganz wertvoll. Ich freue mich riesig, dass mein Mitbringsel so viel Freude gemacht hat.
Oh ja, das unterstreiche ich.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank. Alles Gute.